Happy Shooting, Folge 492. Ich habe 16 GB bezahlt und ich werde sie benutzen. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
EnjoyCamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Hey, der Soundcheck hat funktioniert. Wir sind fast wie die Freakshow.
Ja, aber wir machen das in der Pre-Show. Wir zeichnen das nicht auf.
Ja.
Also wer wissen möchte, wie wir unser Audio-Setup vor jeder Sendung einstellen, der muss am Dienstag um 18 Uhr auf die Live-Seite kommen.
In der Pre-Show sind wir Freakshow.
Boris und Chris.
Jawohl. Die Welt ist gemein.
Das Routing ist egal, ein undurchschaubares.
Ist aber auch egal,
es geht ja hier um Fotografie. Wir sind ja Happy Shooting, du bist der Chris, ich bin der Boris.
Folge 492 und wir fangen vorne an, wie sich's gehört, mit was zum Hören. Das musst du ein bisschen schneller sein diesmal.
Oh, noch schneller?
Das ist straffe ja Sendung heißt.
Super.
Intro runterfahren,
ja,
Geräuschrätsel schon mal geladen haben. Mal.
Ja, ist alles schon vorbereitet. Das kommt übrigens diesmal vom Andreas und das ist etwas länger und das klingt so.
Genau. Also ich glaube, in Zukunft müssen wir für Geräuschrätsel mal eine Längenbeschränkung einführen.
30 Sekunden, das kommt einem nur so langsam vor.
30 Sekunden ist schon ganz schön lang.
Für ein Geräuschrätsel?
Schon. Nähmaschine steht im Slack.
Nähmaschine war es tatsächlich nicht. Nee.
Okay.
So schaut's aus.
Du lösen hast ja Äffchen.
Okay. Auch kein Äffchen, nein.
Gut, wir lösen es am Ende der Sendung auf. Mhm. Ihr dürft natürlich hier wieder Fragen reinwerfen. Wir nehmen heute am 17. Januar 2017 diese Sendung auf. Und Fragen zum Beispiel im Slack unter dem Kanal HS Fragen. Wer nicht im Slack ist, das verlinken wir nochmal in den Shownotes, wie man da reinkommt. Twitter HS Frage als Hashtag, Google Plus haben wir, Facebook haben wir und so kriegt ihr eure Live-Fragen rein am Ende der Sendung. Hören wir uns die in uns an und natürlich dürft ihr uns auch gerne Audiokommentare schicken. Und zwar mit der mit dem Smartphone aufgenommen am besten. Da klingt es nämlich immer ganz gut. Und dann schickt es einfach at info@happyshooting.de.
Da kann man übrigens auch einfach Textfragen hinschicken.
Geht auch, ja. Mhm. Ich muss gerade mal schauen, wie viel Shownoter heute online sind, weil gestern hatten wir tatsächlich.
Na? Also bei uns in der Firma sind gerade einige Leute krank.
Was hat das damit zu tun?
Gar nichts. Ich hoffe nur, dass die Shownoter nicht krank sind. Das wollte ich damit sagen.
Nee, ich zähle 1, 2, 3 zähle ich, 4 zähle ich. Auf jeden Fall. Weil letztes Mal, das hat ja keiner mitbekommen, aber letztes Mal waren 6 Shownoter parallel am Shownoten. Also das ist jetzt mittlerweile echt, wer dann noch mitmachen möchte, die freuen sich trotzdem noch über Zulauf. Ja, das ist mittlerweile so eine Parallelparty, die da im Shownoter-Kanal abgeht. Finde ich cool. Und sie tappen sich gegenseitig jetzt auf die Füße beim Editieren. Wie? Warum hast du das jetzt geändert? Das ist mein Job.
Tja. Aber es läuft. Finde ich gut.
Es läuft. Weißt du, was auch läuft? Unser Mensch-Workshop ist ausverkauft.
Ja.
Wir haben es letztes Mal noch gesagt, ihr müsst schnell sein und ihr wart schnell.
Ja, da erwischte mich irgendwie noch hier über iMessage eine Nachricht von dir. Du sag mal, ist ausverkauft, hast du Zeit für einen zusätzlichen Termin? Und das habe ich dir bestätigt und damit können wir verkünden.
Im Mitte November haben wir nochmal einen zweiten Mensch-Workshop für dieses Jahr aufgemacht, nachdem der erste jetzt so schnell weg war.
Ganz spät
also,
im Jahr.
Schaut mal nach, es gibt einen. Damit haben wir 5 Villa-Workshops dieses Jahr. April, Juli, August, Oktober und November.
Ja, nicht schlecht.
Und dann noch irgendwie die Analog-Workshops. Das ist dann 9-mal Villa-Workshop. Wobei einer von den Analog-Workshops ist wahrscheinlich nach Berlin umzieht. Aber da gibt's demnächst mehr dazu.
Ich habe ja einen Verdacht.
Und da gibt's unterschiedliche Reisen und dreimal bin ich dieses Jahr unterwegs und dann noch Wien und noch Klostergeister. Also das Jahr, es geht sich schon mal gut an.
Wobei Wien auch schon voll ist, ne? Da habe ich eine Warteliste jetzt
auch. Wien ist auch schon voll. Mhm. Okay. Ja, für die Reisen dieses Jahr habe ich ja auch schon Wartelisten auf. Die sind auch schon weg.
Finde ich aber echt.
Ich fange jetzt an, Reisen für 2018 zu verkaufen.
Warum auch nicht?
Ich bin geplättet. Egal. Kurzes Danke an Torben, der uns oder mir ein dickes Kuvert geschickt hat. Der Torben ist Fotograf und hat jetzt irgendwie, er baut jetzt ein Produkt, und zwar das sogenannte Bloomlight. Das ist ein Bouncer, den man sich oben auf den Blitz drauf tun kann, und hat er mir mal zwei geschickt. Einfach so, unsolicited, also ohne dass ich gesagt habe, mach mal. Und erwartet sicher auch nicht, dass wir das hier erzählen, aber ich dachte, ich erzähle es trotzdem mal kurz,
weil sonst, es halt.
Weil ich es ganz nett finde.
Ja, Bouncer ist immer praktisch.
Ja.
Nur das, wenn man mal ein bisschen Streulicht nach vorne werfen will und nicht so direkt
genau
nach vorne.
Also danke, muss. Torben, das ist angekommen, und wir werden es hier dann in der Villa auch mal testen.
Gut. Sehr schön. Bin ich mal gespannt.
Und wir haben auch ein Danke bekommen.
Ja, und zwar in den Kommentaren zur letzten Folge 491, da hat Deepstring, immer tolle Namen, die euch da ausdenkt, Deepstring, hat geschrieben, ich zitiere mal, an dieser Stelle ein ganz ausdrückliches Danke, dass ihr auch hin und wieder MFT, also Micro Four Third Kameras, etwas genauer besprecht. Gerade für mich als Anfänger bzw. Hobbyknipser ist das sehr interessant. Ja, da bezieht er sich auf die GH5. Die ich etwas ausführlicher vorgestellt habe, weil ich die selber auch sehr faszinierend fand. Und das finde ich schön, wenn das auch mal gut ankommt, wenn ich meinem Redeschwall wenig Einhalt gewähre.
Wenn wir am gleichen Tisch sitzen würden, würde ich unterm Tisch nach dir treten manchmal.
Natürlich würdest du.
Ich finde das ganz gut, dass wir ganz, ganz gut gemischt aufgestellt sind. Also du bist ja jetzt, du mutierst ja immer mehr zum Spiegellosen.
Richtig.
Und ich bin ein alter Knochen, der nicht von den Spiegeln wegkommt.
Moment, du hast so eine Großformat, ist da ein Spiegel drin?
Nee, stimmt.
So gesehen?
Yeah. Tja. Naja, aber
so schnell passiert das.
Apropos Danke und apropos Film, ich muss auch ganz kurz dem Max ein Danke schicken. Der hat mich nämlich gestern per DM auf Twitter angetickert und meinte, er sei in einem Resteladen. Und hat mir ein Foto geschickt von einer Ramschkiste voll von abgelaufenen Filmen. Also so, ich weiß nicht, also es war das komplette Frame war voll mit Filmen, und er meinte dann, willst du welche haben? Er könnte mir da welche mitbringen.
Kann zwei Schaufeln abkriegen, oder was?
Was wollen die denn dafür, ne? Das ist ja schon mal nicht ganz unwichtig. Man hat so 25 Cent das Stück. Und sag ich, naja, gut, dann such mal welche raus, möglichst Dia-Filme. Mhm. Alles nur 35 Millimeter. Dann sagte ich, naja, so 50 Stück, mach mal, einfach mal quer durch den Gemüsegarten. Die sind alle irgendwie 10 Jahre abgelaufen. Und eben Mischung aus Dia und Negativfilm. Ja, hat er dann gemacht, mir die Kontoverbindung gegeben, schickt mir das Zeug jetzt. Es sind 1,6 Kilo Filme geworden.
Die du jetzt kriegst?
Die er mir jetzt schickt, die sind jetzt unterwegs, ja.
What? Ja, nicht schlecht. Da.
Ja, ja, wir haben natürlich überlegt,
1,6 Kilogramm zu verschicken.
Ja, Film kannst du auch so ja. Geschnitten oder am Stück, darf ein bisschen mehr sein. Er hat, also ich habe natürlich dann überlegt, okay, was machst du jetzt? Also natürlich verfotografieren, ganz klar. Moni war schon entzückt durch die Wohnung gehüpft. Und dann dachte ich, nee, wir können das eigentlich noch viel geiler machen. Wir haben ja unseren Freund Lothar in Berlin. Und der hat da dieses DSC Fotolab, der hat also auch so eine Entwicklermaschine, habe ich ja schon mal drüber geredet. Da haben wir schon mal einen Workshop gemacht bei ihm. Ja, und das habe ich ihn gestern angerufen und gesagt, du, wir haben da so einen Workshop, Film Extrem. Wie wäre das, wenn wir den bei dir machen? Also er hat immer noch die Entwicklungsmaschine, er entwickelt auch noch da Filme, ist ein richtiger Laden.
Ja.
Und macht auch ganz viel Digitalisierung, also der kann mal eben schnell ein paar Filme scannen, problemlos. Und da werden wir jetzt dann unseren, ich schau gerade mal, unseren Film Extrem im September werden wir ziemlich sicher dann in Berlin machen.
Das bietet sich natürlich an, wenn ihr so pushen und pullen wollt und habt da ein richtig schönes Lab da.
Richtig, und der hatte wie gesagt auch so C41-Entwicklung, das heißt, wenn wir da noch ein paar Dia-Filme irgendwie cross-processen und abgelaufen und das einfach mal Film ans Extrem bringen, mal gucken, was das geht.
Das ist ja geil.
Also es zeichnet sich ab, dass der tatsächlich in Berlin stattfindet.
Ist noch nicht fix, aber...
Ja, aber ziemlich. Und aber diese 1,6 okay. Kilo, die werden natürlich dann da mitkochen, das ist ja klar.
Okay. Nach dem Motto, ist eh schon abgelaufen, kommt jetzt auf die paar Monate auch nicht an, ne?
Film, der 10 Jahre abgelaufen ist, der ist auch nach 11 Jahren noch gut.
Ja, natürlich. Oder zumindest nicht viel schlechter.
Nee, also mal schauen. Wir haben auch sonst noch relativ viel abgelaufenen Film hier. Also das ist
auch eine geile Idee. Und er hat da richtig, ist das so ein Minilab, was dann auch gleich scannt nach der Entwicklung?
Nee, oder? Das nicht.
Okay, aber dann hat er so einen richtigen Filmscanner da wahrscheinlich.
Ja, das natürlich schon, aber der hat einen, was ist das? Also ich glaube, die Bezeichnung, die Emma genannt hat, ist ein Hänger.
Ein Hänger?
Das klingt jetzt erstmal so, als ob man das hinten ans Auto dranhängt, aber das ist nicht so.
Das ist ein Anhänger.
Genau, das ist eine Maschine, die ist also raumgroß, die ist also in einen Raum eingebaut. Und da sind so, einen guten Meter hohe Becken.
Ach, das hattest du mal.
Hintereinander.
Hast du nicht sogar mal ein Video gemacht?
Ja, so ein kurzes.
Ja, also, das hatten wir schon mal. Ja.
Genau, das ist die Geschichte, wo der Film quasi in die verschiedenen Kammern reingehängt wird, nacheinander, also die einzelnen Stufen halt für die C41-Entwicklung genau getimt, mit richtigen Temperatur und so weiter. Mhm. Und dann am Schluss noch durch so eine Trockenkammer läuft, also im Prinzip eine halbautomatische Filmentwicklungsmaschine. Du gehst da im Dunkeln rein, lädst das Ding, machst also die Filme auf so Bügel drauf und dann hängst du die ein und dann gehst du raus und durch vorne durch eine Schleuse und
mach's vorher nochmal kurz Licht an, um zu gucken, ob auch alles gut hängt.
Das Lachen, da drin gibt's kein Licht.
Das ist auch gut so.
Das kann nicht erst was passieren können. Kein Licht installiert, kein Lichtschalter. Das Einzige, was er drin hat für Notfälle, ist so ein Nachtsichtgerät, so eine Nachtsichtbrille.
Okay.
Aber wenn man das mal ein paar Mal gemacht hat, kann man das auch im Dunkeln.
Ja, das ist cool. Naja.
Also da haben wir dann echt überhaupt keinen Stress, mal irgendwie 20, 30 Filme in einer Stunde durchlaufen zu lassen oder so.
Ja, das ist cool. Dann kann man mal schön experimentieren und hat gleich ein Ergebnis.
Genau.
Geil.
Also, September.
September. Save the date, sag ich da nur.
Gut. Was ist das mit diesem WordPress-Plugin?
Ja, das ist mir jetzt die letzten 2 Tage, würde ich sagen, dauernd in den Ticker gespült worden. Es geht um ein Lightroom-Plugin, mit dem du in der Lage bist, direkt aus Lightroom nach WordPress Bilder hochzuladen oder zu exportieren. Das heißt, der Ablauf, wenn du das normalerweise machst, wenn du einen WordPress.com-Blog hast, dann bist du in Lightroom, hast deine Fotos, drückst auf Export in irgendein Verzeichnis bei dir, stellst das alles ein, dann ist es auf dem Verzeichnis, dann meldest du dich bei WordPress, bei deinem Blog an, dann gehst du in deine Mediathek und dann sagst du hochladen und wählst die Bilder aus, damit du sie dann für deine Beiträge zur Verfügung hast, wenn du sie nicht gleich direkt per Drag and Drop in den Beitrag ziehst.
Okay.
So. Und mit dem Plugin soll es jetzt möglich sein, ich habe es nicht ausprobiert, dass du im Export-Dialog, da hast du ja ganz oben so eine Auswahlliste über dem rechten Bereich, wo eben drin steht, was das für ein Export ist. Also ob du jetzt irgendwie auf die Festplatte was machen willst oder gibt es noch so ein paar andere Optionen. Und da taucht dann eben eine Option für WordPress auf und da gibst du deine Login-Daten ein. Das heißt, dieses Plugin verknüpft sich dann mit deinem WordPress-Blog. Und ab dann kannst du eben einfach deine Einstellungen speichern und sagen, hier in der und der Auflösung und mit den und den Einstellungen lad das mal direkt hoch und dann wird der Export gemacht, skaliert und direkt in deine Mediathek, in deinen WordPress-Blog geladen. Wenn du dich das nächste Mal anmeldest, stehen sie dir für deine Beiträge zur Verfügung.
Und das sieht aus, als ob das ein offizielles von WordPress selber geschriebenes Plugin ist.
Das sieht so aus, weil das läuft unter apps.wordpress.com. Da wird das kostenlos angeboten. Ich habe es jetzt, wie gesagt, nicht ausprobiert. Soweit ich das jetzt herausgelesen habe, ist es gedacht für Blogs auf WordPress.com, also für die fremdgehosteten Seiten. Wer selber hostet, da soll das auch funktionieren. Allerdings habe ich gelesen, dass man dann das Jetpack-Plugin benötigt,
Noch und eins mehr. Alle
ja, Jetpack.
Alle Profis und mit WordPress sind schon wieder am.
Also Jetpack ist so ein bisschen so dieses Über-Plugin. Da sind ganz, ganz viele Optionen drin. Die muss man auch nicht alle aktivieren, aber irgend so einen Zugriff muss man da aktivieren. Das ist aber beschrieben auf der Seite. Und ja, dann mag das auch damit gehen. Also wen halt die mehreren Schritte bisher genervt haben und wer einfach mal so auf Knopfdruck sagt, ach komm, lad mal hoch, den Blog schreibe ich dann am Wochenende, ist das vielleicht eine Möglichkeit. Kann man sich ja mal anschauen.
Na gut.
Upsi, jetzt wollte er mir, das nächste wollte er mir gerade übersetzen. Ja, ich habe woanders hingeklickt.
Sehr schön.
Was eigentlich so geht. Ja, du hast mich was rausgetan. Wir hatten schon über Kickstarter-Projekte gesprochen, unter anderem über Drohnen, die eben über Filme und Fotos machen, einen verfolgen, die man in die Luft wirft und dann anfangen zu fliegen und die aus dem Wasser starten.
Genau.
Und
Toll, ganz einfach.
Eine der Vorreiter dabei war die Lilly. Die Lilly Drone.
Ja, zuerst war die Zeno, die Zano.
Ja,
die,
genau, die kam dann auch schon nicht.
Ne? Die sehr dramatisch und groß mit, ich glaube, 3,6 Millionen Dollar den Bach runtergegangen ist, weil sie halt zu viel versprochen hatten und das Geld ist dann, glaube ich, auch ist gleich auch verschwunden. Also die sind irgendwie damit davongekommen. Ja, aktuell gibt's wieder einen Fall mit der Lilly Drone. Die haben tatsächlich auch ich glaube, das ist das meistgefundete Projekt in dieser Hinsicht überhaupt. Die haben ja alles Mögliche versprochen mit einem super sexy Video. Wir haben in vergangenen Folgen schon gründlich davor gewarnt, sich da gleich so ein bisschen, sich so ein bisschen blenden zu lassen von so einem Video. Mhm. Und die haben, was haben die versprochen? No setup required, einfach in die Luft werfen, genau. Fliegt selbst, brauchst keinen Controller, hat irgendwie KI drin und folgt dir dann und fokussiert auf dich.
Fliegt vor dir her oder hinter dir her.
Ja, genau. Super tolle Optik drin, wasserdicht, kann man also einfach im Wasser schwimmen lassen.
Ins Wasser
startet die von da. Ultra portable, bla, und Verkaufspreis dann irgendwie $499.
War ein sehr, sehr gutes gemachtes Video, muss man sagen.
Wirklich. Und da liegt das Problem.
Sehr professionell.
Also $34 Millionen haben sie tatsächlich in Pre-Orders bekommen. Und kürzlich haben sie angekündigt, wir werden das Ganze, wir können es nicht und wir werden Refunds machen.
Das ist erstmal enttäuschend, aber fair.
Das klingt erstmal fair.
Weil Refunds ist jetzt keine Pflicht, muss man jetzt sagen. Das ist Venture Capital, also Risikokapital, was man solchen Unternehmen gibt, im kleinen Maßstab. Professionell sind das dann auch schnell mal ein paar Hunderttausender, Millionen Euro. Aber so läuft das ja über Crowdfunding. Man gibt ein paar zig oder ein paar hundert Euro und man hat keine Garantie, das Geld jemals wiederzusehen, geschweige denn Produkt. Also von daher finde ich, Refund klingt fair.
Steht da auch erstmal. Interessant wird's, wenn man dann guckt, was danach passiert ist, weil kurz nachdem, ich glaube einen Tag nachdem sie diese Refunds und ihr Projektende angekündigt haben, sind sie verklagt worden.
Autsch.
Und zwar der District Attorney, also irgendwie San Francisco, glaube ich, hat nach einer monatelangen Investigation
Untersuchung, ja.
Genau, haben sie beschlossen, die Firma zu verklagen, und zwar wegen unlauterer Werbung. Also false advertising.
Weil
es wohl sehr deutlich ist, dass dieses Video gefaked war. Also, dass dieses Video nicht echt war, dass es überhaupt nicht aus dem Prototyp kam, sondern dass die für die Videoaufnahmen die Drohne angeblich gemacht, also die ist wohl schon geflogen und alles, aber dass sie für die Videoaufnahmen diese Drohne angeblich so toll gemacht hat, einfach eine GoPro unten dran geschnallt haben. Und da gibt's wohl auch tatsächlich E-Mail-Verkehr, der gesichert wurde, aus dem das klar wird, dass die.
Aber die Drohne, die im Video zu sehen ist, die gab's schon wirklich?
Die Drohne.
Oder ist das auch ein Videotrick?
Nee, die gab's schon wirklich, aber du kannst heute jegliche Drohne aus dem 3D-Drucker rauslassen, vier Motoren dran machen,
Standardkomponenten rein, okay.
Genau, also ob die jetzt ich meine, klar sind Werbevideos immer so ein bisschen, die zeigen die Welt natürlich immer so ein bisschen schöner, als sie dann nachher tatsächlich ist, aber wenn sie behaupten, das Material wäre mit dieser Drohne gefilmt und am Ende kommt raus, dass sie diskutiert haben, wie man, also es ging wohl so weit, dass sie diskutiert haben, wie man die das Video aus der GoPro so verfälschen kann, dass hinterher keiner feststellen kann, dass es aus einer GoPro gekommen ist.
Das, okay. Das ist aber auch ein bisschen doof, ne? Weil da hätte man jetzt natürlich auch schon in der Kampagne sagen können, so sieht die Drohne aus, so soll sie funktionieren und das ist in etwa das, was ihr hinterher erwarten könnt, aber wir haben es jetzt erstmal noch mit einer anderen Kamera gefilmt, um irgendwas zu zeigen. Man muss ja nicht sagen, mit welchen Produkten.
Ist natürlich jetzt ein, also es hat natürlich jetzt ein gewisses Geschmäckle, dass die einen Tag bevor diese Klage reinkommt, das Projekt aufgeben und Refunds ankündigen.
Können sie denn jetzt überhaupt refunden, wenn sie jetzt verklagt sind? Weil jetzt müsst ihr wahrscheinlich erstmal das Ergebnis der Klage abwarten.
Nein. Das ist, glaube ich, so wie ich gelesen habe, ist es tatsächlich so, dass sie das wohl dürfen. Also dass zwar jetzt irgendwie alles eingefroren wurde, aber die Gelder für die Refunds wohl frei sind. Ob sie jetzt alles noch haben, das kann, weiß ich nicht.
Ja, das ist natürlich die Frage, weil die werden ja mit irgendwas, werden sie ja gebraucht haben, um zu entwickeln oder zu experimentieren. Ich glaube nicht, dass sie das Geld eingesammelt
haben. Die haben ja angeblich mit dem Prototypen schon das Video gemacht. Also muss da vorher auf jeden Fall irgendeine Entwicklung schon stattgefunden
haben. Aber wenn du 34 Millionen gekriegt hast, glaubst du, legst die in die Ecke, machst damit überhaupt nichts, um dann nach Monaten zu sagen.
Du würdest erstmal Party machen, das ist schon klar.
Nee. Ich meine, wenn die jetzt vorher das Problem hatten, dass sie keine Kamera drin haben, dann wirst du doch bestimmt irgendwelches Geld investieren, um das. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie diese Kampagne gemacht haben, um dann nichts tun zu wollen, verstehst du? Also die werden doch dann vielleicht vorhandene Probleme versucht haben zu lösen. Oder meinst du nicht?
Ich steck da nicht drin. Ich kann es dir nicht sagen. Jedenfalls ist Lilly auch an die Wand gefahren. Das sind halt Firmen, die deutlich mehr versprechen, als sie halten können. Und ja, dann auch die Schnauze fallen.
Das ist schon.
Also nach wie vor, wieder mal bitte die Bitte an alle, wenn ihr so ein total tolles Video seht, mit was unglaublich cool ist, dann atmet erstmal durch, schlaft drüber, schaut es euch am nächsten Tag nochmal an und vor allem schaut es euch mit wachem Auge an, weil also mir war auch bei der Lilly-Drohne nicht wohl vom Anfang an. Also die Versprechungen waren einfach riesengroß.
Wenn man nach dem Gucken des Videos vor lauter Hyperventilation zu viel Sauerstoff im Blut hat, dann ist sicherlich ein langsames Runterkommen zum Klardenken.
Es gibt im Englischen den Spruch, if it's too good to be true, it probably is.
Yep. Ja, also eine Drohne weniger. Was ich ja interessant finde, ist, es gibt ja durchaus Drohnen, die aus Kickstarter, sagt man natürlich, entstanden sind. Aus Kickstarter entstanden sind. Da gibt's diese, ich weiß jetzt aber nicht, wie sie heißt, die du so aufklappst, die wie so ein Käfig aussieht, wo die Rotoren in so einem geschützten Käfig drin sind und die du auch indoor fliegen kannst. Und das finde ich schon cool, das Ding. Also es gibt auch erfolgreiche Projekte.
Genau, da gibt es auch mittlerweile Videos davon online auf YouTube. Und ja, wenn's nicht zu sehr pustet, also im Indoor-Bereich, da kann man relativ ruhiges Video mitmachen. Auflösung, so kann ich aber nicht sagen. Steht da sicher irgendwo.
Ja, 4K
ist aber digital stabilisiert, nicht physisch.
Ja, Qualität ist so lala, aber es gibt sie. Ja, sehr schön. Wo wir bei Kickstarter sind. Wir hatten schon mal gesprochen über solche Gimbals zur Stabilisierung von Kameras und Smartphones. Das hat man früher rein analog gemacht, nämlich mit Gegengewichten. Man hat also die Kamera oder das Smartphone genau ausbalanciert. Man hat dann darunter einen Griff, der an einen Kugelkopf aufgehängt ist, sodass sich das alles um alle Achsen frei bewegen kann. Und wenn man das Gegengewicht sehr geschickt und sehr präzise einstellt, von der Balance, dann kann man damit sehr, sehr tolle Aufnahmen machen. Sowas gab es früher unter dem Namen Steadicam. Das wurde dann, also
Steadicam ist
auch eine Marke. Ja. Ne? Und das ist dann so das Synonym geworden, so wie Nutella für Nuss-Nougat-Creme oder Tempo für Taschentücher. Und das ist auch von Steadicam damals weiterentwickelt worden, dass es auch motorisiert wurde und das wurde auch immer weiter verfeinert. Und heutzutage ist, wenn man Gimbal sagt, meint man eigentlich einen motorisierten Gimbal. Das heißt, man packt eigentlich eine Kamera irgendwo nur noch auf den Stock oben drauf. Da sitzen halt dann drei Motoren oder bis zu drei Motoren, die die Kamera sehr schnell und präzise um alle Achsen bewegen können und damit eben die Handbewegung ausgleichen, weil das dann mit Gyroskopen die Bewegung kompensiert. Da gibt es inzwischen ein paar von, da gibt es ja hier auch von, sag schnell, nicht von DJI, sondern von, doch, ist von DJI, ne, die neue Drohne, wo du dann diesen, den Griff da, den Gimbal rausnehmen kannst auf den Griff und dann damit das benutzen kannst.
Nee, das ist nicht von DJI.
Nicht von DJI.
Das war von GoPro.
Ach, das war von GoPro, die Drohne, ganz genau. Ja, ja, siehst du, ich verwechsel sie schon. Du hast einen China-Kracher, einen recht günstigen, wo man so sein Smartphone draufpacken kann. Der funktioniert auch sehr gut. Also da gibt es so verschiedene Lösungen inzwischen. Nur von Steadicam habe ich da zumindest für kleine Kameras noch nichts gesehen.
Ja, die sind bisher eher so im Profibereich unterwegs gewesen.
Absolut. Also die machen ja so für die ganz großen Kinogeschichten und sowas sind die unterwegs. Aber jetzt haben sie bei Kickstarter ein Steadicam Volt reingestellt und bitten da um Unterstützung. Ich nehme mal an, das Steadicam ist so einer der Unternehmen, die benutzen Kickstarter natürlich als Marketingplattform. Ist auch schon reichlich überfundet, das Ganze, aber ich bin da relativ zuversichtlich, dass die auch liefern können, weil die haben Erfahrung. Ja, und das ist auch so ein Teil, ein kleiner Handgriff. Das ist, oder ich sag mal so, es ist eine Mischung aus einem traditionellen analogen Steady und einem motorisierten Gimbal. Er hat so ein bisschen die Form von dem klassischen, das hat auch einen Grund, hat aber oben Motoren, also Servos eingebaut. Soll sehr gut funktionieren. Sie haben da auch reichlich Beispielmaterial, wie das Ganze funktioniert. Und warum jetzt denn noch ein Steadicam Volt bauen, wo es doch schon so viele gibt? Das habe ich mich auch gefragt und das erklären sie. Die haben so ein paar Einzigartigkeiten. Zum einen soll das Verhalten des Gerätes über eine App mit dem Smartphone konfigurierbar sein. Da kannst du also verschiedene Dinge einstellen. Das Ganze also per App und nicht über irgendwelche Tastenkommandos. Und du kannst den so einstellen, dass er deiner Action extrem schnell folgt. Das heißt, wenn du mal wirklich, sie zeigen das, da werfen sich zwei Leute so eine Drohne zu, von links nach rechts in einem Raum auf der Messe.
Drohnenfrisbee.
Ja, genau. Oder die Halterung werfen sie sich halt gegenseitig zu. Und wenn jetzt so eine Action, so eine Wurf-Action oder auch ein Wurf in die Luft, wenn du dem folgen willst, jemand schießt einen Ball in die Luft und du willst dem Ball nach oben schnell folgen, dann ist das mit den verfügbaren Gimbals, die es da gibt, relativ schwierig bis unmöglich, weil die nämlich genau das Gegenteil tun. Wenn du nämlich mal deiner Hand eine schnelle Bewegung machst, dann setzen sie das in einen sanften Schwenk um. Und das kann halt zu langsam sein, wenn es mal schnell gehen muss. Das kriegen die hier wohl ganz gut hin. Und wenn der Akku in dem Teil alle ist, dann kannst du eben zur Not auch ohne Akku, nämlich manuell, wie man es von früher kennt, immer noch weiterarbeiten und hast immer noch eine ganz okaye Stabilisierung. Das sind so ein paar einzigartige Punkte. Fand ich ganz, ganz spannend. Bei Kickstarter kriegt man es im Augenblick für $139, wenn man da Geld reinwirft. Und später ist der empfohlene VK bei 199.
Und es gibt auf YouTube ein Video, da bin ich eigentlich über das Ding gestolpert. Und zwar der Look, der früher bei Digital Rev TV auch war. Der hat sich das auf der CES mal angeguckt und hat dann ein Video drüber online gestellt. Der testet das Ding mal.
Das finde ich gut. Der Joachim fragt, fliegen ohne Akku? Nein, nein, nicht fliegen. Es geht um in der Hand halten. Das ist keine Drohne.
Wir reden von Gimbal.
Ein Gimbal, genau. Du hältst die Kamera in der Hand an einem Griff.
Joachim, das ist so, wenn man nicht richtig zuhört und nur die Hälfte mitbekommt.
Kann ja mal passieren.
Hausmeister, abgelenkte Hausmeister.
Ja, fand ich interessant. Steadicam kommt spät, aber sie haben da durchaus ein paar Punkte auf ihrer Seite. Kann man sich mal anschauen, wenn man sowas gerade sucht.
Ja.
So, und wenn man dann das stabilisiert nächste, hat, kann man Fotos machen.
Kriegen wir keine gute Überleitung hin. Virtuelles Fotografieren. Also, wir haben ja schon mal so über Ingame-Fotografie geredet und Ingame-Fotografie, es gibt ja teilweise Spiele jetzt, die tatsächlich auch schon Kameras eingebaut haben und da hast du halt dann das Bild, was du siehst und fertig und manche, ich glaube, wenige sind jetzt auch schon so weit, dass du da so ein bisschen an Parametern schrauben kannst, aber das wird halt alles schon ein bisschen weiter gedacht und zwar in Richtung VR. Wir gucken uns mal zum Beispiel so eine HTC Vive an. Du kennst das vielleicht, das ist so eins der 2 bis 3 großen Systeme, die es da gerade gibt und die haben jetzt auf der CES gerade ein neues Produkt rausgebracht und das nennt sich der Tracker. So, stell dir vor, du bist in dieser virtuellen Realität und im Prinzip trackst du ja erstmal, also tracken heißt die Bewegung mittracken von deinem Kopf. Also ja. Wenn du den Kopf drehst, muss ja das Bild sich in die entgegengesetzte Richtung drehen, damit das auch wirklich echt aussieht. Dann trackst du da mittlerweile eben über solche Handheld-Controller deine Hände und kannst da dann auch durch Knöpfe irgendwelche Aktionen machen. Mhm. Und dann trackst du aber auch nicht viel mehr. Und jetzt gibt's für den HTC Vive einen Tracker. Das heißt, ein Ding, was man an irgendwas dran kleben kann. Und dann kann man plötzlich noch ein weiteres Objekt oder mehrere weitere Objekte mittracken in diesem dreidimensionalen Raum. Also das Beispiel, was sie da zeigen, ist zum Beispiel mal wieder typisch natürlich hier Ballerspiele und dann haben sie da irgendeine künstliche Knarre und da haben sie so einen Tracker draufgeschraubt und jetzt hast du plötzlich diese Knarre, die auch tatsächlich dann in diesem virtuellen Raum existiert, weil du die tracken kannst.
Also und was du hast eine echte physikalische Spielzeugwaffe, sag ich mal, die du anfassen kannst,
Genau. Real.
Und Genau. Sie wird aber wiedergespiegelt im virtuellen Raum.
Richtig.
So, damit hast du natürlich das Problem gelöst, dass so das virtuell dann immer dieser Greif
Impuls
fehlt.
Du hast quasi ein Ding, was du spürst und dann siehst du das auch da drin und dann ist das natürlich nochmal umso viel echter.
Verstehe, ja.
So, jetzt gibt es eine Firma, die ist dot.dash.io und die haben jetzt ein Gerät gemacht mit diesem Tracker und das ist eine Kamera, die im virtuellen Raum funktioniert. Wenn die entsprechende Software sie natürlich unterstützt.
Ja, ist klar.
Also man muss sich mal das Video dazu angucken. Du hast dann im Prinzip eine Kamera, die ist erstmal völlig, ja, das ist halt ein Gerät mit hier Griff dran. Ne? Das ist eine Box, ja, so mit ein bisschen modellierten Griff, dass sich das einigermaßen gut anfühlt. Mhm. Und dann hast du vorne dann diesen Tracker, der da drauf geschraubt ist. Und diese Kamera wird dann eben in der entsprechenden Software auch wieder gespiegelt. Nur, dass da halt dann tatsächlich Overlays drauf sind, mit denen du dann Funktionen siehst und Menüs siehst und so weiter. Und du hast damit einfach eine physische Kamera in der Hand, die quasi in diesem virtuellen Raum dann trotzdem als physisches Objekt existiert. Und das kannst du natürlich jetzt nochmal weiter spinnen, nämlich in Richtung Augmented Reality, dass du halt diesen Klotz dann hast und auf dem Klotz dann halt Bedienelemente und so weiter hast.
Ich sehe schon die Digitalkameras der Zukunft. Wenn wir erstmal unsere AR-Brillen täglich aufgesetzt haben, dann braucht der Kamerahersteller nur noch ein einigermaßen hübsches Gehäuse anbieten, aber keinerlei Menüstruktur oder so mehr auf der Kamera darstellen, weil das wird ja alles über AR drauf gelegt.
Ist alles Zukunftsmusik, aber diese VR-Geschichte zumindest jetzt ist da schon das da. Gibt's schon.
Also, okay.
Ob das jetzt funktioniert und cool ist, kann ich nicht sagen. Ich habe es nicht getestet. Ich habe mir aber das Video mal dort angeguckt und das ist zumindest mal so ein, ich sag mal, ein Blick in die Zukunft, was da abgeht.
Blöd ist natürlich immer der Bruch zwischen virtueller Realität und der Realität. Das heißt, wenn du jetzt Objekte hast, die virtuell mitgetrackt werden, dann setzt du dir irgendwann deine 3D-Brille wieder auf. Dann hat sich der Zustand der Software natürlich gemerkt, wo du das Objekt hingelegt hast und dann greifst du virtuell dahin auf deinem Schreibtisch, aber da liegt's gerade gar nicht mehr. Das ist natürlich dann schon auch ein bisschen doof, ne?
Ja, ja.
Ja, ja. Na gut, das müssen wir ja nicht lösen, diese Probleme zum Glück, denn wir haben andere Lösungen, zum Beispiel diese.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, diese Sendung wird auch wieder unterstützt von Enjoy Your Camera und ich hatte hier schon eine ganze Weile ein paar Sachen rumlegen, die ich bisher noch nicht hier erwähnen konnte, weil die da noch irgendwie ihren Shop fertig machen mussten dafür und das geht sogar so weit zurück, dass ich ein paar von diesen Sachen dabei hatte beim Inselworkshop. Mhm. Du erinnerst dich, ich habe dir mal so einen Gelenkarm gegeben. Der sehr massiv daherkam und den du auch so mit, wenn der ordentlich gespannt war, also ein Gelenkarm, der quasi jetzt zwei Sachen miteinander verbindet, die du dann eben bewegen kannst. Und wenn du den festziehst oder diese Schnappklemme da drüber schiebst, das kann man schlecht erklären.
Das ist so ein Hebel gewesen zum Festklemmen. Genau. Und man konnte einstellen, wie fest das sein sollte.
Genau. Und wenn das mal ordentlich fest war, dann war das tatsächlich ordentlich fest.
Ja, wir haben das zu zweit versucht noch. Ich weiß gar nicht, ob das der Markt noch war. Wir haben das irgendwie zu zweit versucht, dann zu bewegen, und da war nichts zu bewegen.
Also das Problem, dass bei so Kugelgelenken und Gelenkarmen, dass das immer irgendwann labbrig wird, gibt's da nicht mehr, weil die einfach mal was richtig Ordentliches gebaut haben. Das ist eine neue ganze Produktreihe mit verschiedenen Sachen. Also die haben da verschiedene Klemmen. Ich habe da so eine kleine Klemme, Mini Savior Mini. Die ist vielleicht 5 Zentimeter groß oder so, kann relativ groß an sowas wie Tischkanten oder Rohre und so weiter gespannt werden und hat dann mal eben so eine Haltekraft von 30 Kilo. Ist nicht schlecht, ne?
Das ist super, ja.
Oder eben diese Gelenkarme, Elbo heißen die, also E-L-B-O, Elbo. Und die sagen, sie hätten in jeder Position 15 Kilo Belastbarkeit. Ich glaube, die haben das, Unterversprechen da ein bisschen. Mhm. Und das Dritte, was das da noch gibt, das mich komplett geflasht hat und das ich jetzt auch hier einsetzen werde, um hier mal ein Licht an die Seite von meiner Box zu flanschen, ist das Quick-Mount-System. Du erinnerst dich an dieses kleine, diese kleinen modularen Dinger, die so Zähne haben, also ein modulares Montagesystem im Prinzip, wird eigentlich gerne verwendet für, ich sag mal, eine GoPro an Motorradschrauben oder so. Auch da hast du ja immer das Problem, dass du bei diesen beweglichen Armen halt immer irgendwie mal, das rutscht halt mal ab, weil diese Gelenke nicht richtig halten. Die haben das ganz einfach gelöst, indem sie so einen Magneten haben, die so diese Teile aufeinander flanschen. Also brauchst du nicht lange suchen, das passt halt irgendwie. Und das zweite ist, zwischen den einzelnen Bestandteilen sind so gezahnte Oberflächen. Und da brauchst du die Schraube nur so locker anziehen und das Ding ist bombenfest.
Ja, weil es in den Zahn verhakt. Das kann man echt schwer erklären. Man muss das sich wirklich mal angucken.
Oder und dann hast du am Ende halt irgendwie ein Viertelzoll Gewinde, wo du eine Kamera oder ein Licht oder sowas drauf machen kannst. Also faszinierend gut. Ich sag das jetzt nicht, weil das hier eine Werbung ist, sondern ich werde in Zukunft, wenn ich mir irgendwelche Sachen mit so Montagesystem irgendwo hinmachen werde, werde ich mir Nine Solutions holen.
Ja, du warst schon da das auf der Insel Zeug extrem begeistert, als du mir das gezeigt hast.
So gut.
Wie so ein kleines Kind, müsst ihr euch das vorstellen. Da kam der Chris an mit so einer Tüte oder so einem Beutel mit so allerlei Geklüngel da drin. Da sag ich, hier Boris, das wollte ich dir unbedingt mal zeigen. Da muss man, guck mal hier, probier mal aus, kennst du, ne? Hier, versuch mal, mach mal, beweg mal, mach mal auf. Und ich sag, wie, das ist doch fest. Nee, guck mal hier, klick, Hebel auf, ließ sich leicht bewegen. Also das
Also schaut's euch an,
Happy Shooting. Das ist schon aus dem Vollen gedreht, das
genau. Zeug. Genau. Nicht Happy Shooting. EnjoyCamera.com und das Zeug heißt Nine Solution, 9 Punkt Solutions an einem Stück ohne Leerzeichen.
Vielleicht brauche ich mir da mal hier eine Mikrofonhalterung hier für mein Mikro.
Kannst du damit?
Die sackt nämlich auch immer ab.
Problemlos. schaut's euch an und ihr bekommt natürlich auf alle Bestellungen 5% mit dem Gutscheincode Happy Shooting 2017. Dankeschön.
Ja, danke.
Das Zeug ist echt gut.
Was hat denn das hier mit Harvard auf sich? Ist das ein Ruderclub?
Genau, Ruderclub Harvard. Nein, wir erinnern uns, dass vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder so, Stanford die Stanford-Universität ihren Fotokurs online gestellt hat, so für alle. Da haben wir auch drüber berichtet. Also wer des Englischen mächtig ist, ist ein kompletter Uni-Kurs zum Thema Fotografie, steht da online. Es gibt das gleiche jetzt auch von Harvard. Die Harvard-Universität hat ihren Online-Kurs with Retouching Lessons. Also das ist ein Kurs, der so die Grundlagen der Fotografie abdeckt. Wer das machen möchte, kann das für Umme tun. Man muss sich, glaube ich, bei dem System anmelden und dann kriegt man das irgendwie gratis.
Tja. Na denn, warum nicht?
Warum nicht? Ich habe es nicht ausprobiert, weiß nicht, ob es gut ist, aber es kommt von Harvard, ne? Der Name.
Ja.
Klingt ja.
Hat schon ein Versprechen, der Name.
Genau. Apropos Sprechen.
Gute Überleitung, nicht wahr?
Ist toll, ne? Du hast da was ausgegraben, da bin ich kürzlich auch drüber gestolpert. Ja, und hab's dann aber wieder weggelegt, weil ich dann irgendwie dachte so, nee.
Adobe wieder. Sie experimentieren mit Sprachsteuerung für die Bildbearbeitung. Und das wurde in dem Blog, den ich gefunden hatte, dann ja verglichen mit dem Film Blade Runner. Da gibt es nämlich auch eine Szene.
Ja, Enhanced, ne?
Super. Genau, wo er vor dem Monitor sitzt, irgendwie mit seinem Bier oder seinem Whisky, ich weiß es nicht mehr genau, und dann Kommandos gibt und sagt, ja, geh mal ins Quadrat D9 oder so und dann vergrößern und nach links, stopp, näher so ran, stopp.
Unendliche Auflösung.
Ja, Enhance, ne, stopp und zurück, stopp, vergrößern, ausdrucken. Also gab es eben so ein bisschen Kommandos, wo man mal so einen Eindruck bekam, wie man sich das früher vorgestellt hat, wie man so etwas mit Sprache bedienen könnte. Ich finde sowas unglaublich langsam und umständlich.
Ja.
Zumindest, wenn man jetzt kein Handicap hat. Also es mag Leute geben, für die ist das die einzige Möglichkeit zu interagieren, aber darüber reden wir jetzt nicht, sondern das ist jetzt hier für ganz normale Menschen gedacht. Und ja, da haben sie jetzt ein Video rausgebracht, wie Adobe sich das vorstellt. Und da sitzt auch ein Typ vor seinem Monitor und sagt, ja, ich möchte das hier mal neu zuschneiden, das Bild. Und dann zack, gibt es da einen Zuschnitt. Und dann sagt er, nee, ich hätte es gern quadratisch. Mach mal quadratisch. Und dann kriegt er einen quadratischen Crop. Und dann sagt er, ja, das gefällt mir.
Der ist aber auch schnell zufrieden, der Mann, oder?
Er ist sehr schnell zufriedengestellt.
Dann sagt der er, sagt er nicht, ich noch ein bisschen nach links, nach rechts nee, oder so?
Nee, sofort, passt quadratisch, perfekt, aus der Mitte, so muss das sein. Und dann sagt er, ja, und teile das jetzt mal irgendwie, was weiß ich, bei Instagram oder so, keine Ahnung, dann wird das da dann geshared. Und das Video ist irgendwie roundabout 30 Sekunden, beschäftigt er sich damit, da ein bisschen den, glaube ich, einen Kontrast noch anzuheben und dann das Ganze zu croppen und rauszuhauen. Und wenn du das mit der Tastatur machst, bist du wahrscheinlich in 10 Sekunden fertig. Ich weiß nicht, ob es das wirklich sein kann, ob das die Anfänge sind, die man jetzt belächelt und in du? 2 Jahren staunen wir.
Wenn du, ich meine, hier wurde jetzt nichts Detailmäßiges gezeigt, sondern das war irgendwie eine globale Kontrastarbeitung. Hm. Also erhöhe den Kontrast und dann macht das Ding halt irgendwie automatisch plus 10% oder so und das sagst du dreimal und dann bist du da, wo du hin willst. Mhm. Und den Crop, den hat er halt auch nicht verschoben, sondern einfach so, ja, nee, passt schon. Aber du kannst natürlich das weiterdenken. Also in Zukunft, ne, du mit AI hast du Inhaltserkennung und weißt dann, wo der Himmel ist und so. Und dann kannst du sagen, mach mal den Himmel dunkler.
Ja, mach mal das zweite Gesicht etwas heller.
Genau,
mach mal die alle Bäume Gesichter im Hintergrund ein bisschen grüner.
Also. Genau, und entfernt doch mal die Laterne und so.
Aber also das ist alles
ich schon glaube denkbar. Halt,
dass wir davon noch sehr, sehr weit weg sind. Aber ich kann mich auch irren. Ich glaube, das sind wir noch nicht. Wenn wir da schon wären, dann wäre das schon mit Tastatur und Maus in dieser Form genauso möglich. Und selbst also, das ist es ja nicht.
Ne? Adobe macht das jetzt ja, also in der Regel machen sie solche Videos, also ich sag mal so, in der Vergangenheit war es oft so, wenn Adobe so ein Video gezeigt hat von so einer Zukunftstechnologie, dann war die relativ schnell da. Also ich glaube nicht, dass die solche Videos machen, so wie, was sich die Autoindustrie und dann kommt ein tolles Konzeptfahrzeug und dann hast du 10 Jahre später 5% davon implementiert.
Ja, wenn überhaupt. Ja.
Und bei Adobe, da ist das schon ein bisschen schneller.
Ja, ich glaube, dass sie das, was sie da gezeigt haben, schon auch bringen. Das kann ich mir schon vorstellen als Update für die CC-Version. Es ist halt die Frage, ob man das so wirklich braucht.
Das ist die nächste Frage. Und ich sag mal, wenn ich da mal eben schnell den Crop mit dem Finger auf dem Tablet hin pinschen kann und so, dann geht das deutlich schneller erstmal.
Ja.
Kannst natürlich aber mehr Bildanalyse, wenn du sagst, okay, ich will einen Crop, dann könnte das Ding natürlich schon mal die Inhalte analysieren und denken, okay, das hier müsste das Subjekt sein und dann croppe ich mal so, dass das auch ordentlich dasteht und dann haben wir ja, wie hieß er noch gleich, unser Fotobeurteiler, unser Online-Fotobeurteiler?
Keegan.
Hochgeladen
Keegan.
Hast. Keegan. Mhm. Dann ist da so ein Keegan eingebaut, der weiß, wie dass Blumen und Unschärfe im Hintergrund ganz toll sind und dann also du kannst ja schon vorstellen, dass das für den Normalo, der nicht fotografiert,
ja.
Schon irgendwie ziemlich geil ist.
Ich kann mir das schon vorstellen, dass man da eine Menge mitmachen könnte. Ich glaube halt nur nicht, dass es jetzt schon so weit ist, dass man es wirklich sinnvoll gebrauchen könnte. Das, was du gerade schon als Beispiel nanntest, was wir gesagt haben, mach mal den Hintergrund, ne, oder mach mal den Himmel oder mach mal das Gesicht. Wenn du sowas präzise sagen könntest, ne, dann, dass du auch sagen könntest, links den Laternenpfahl, mach den mal weg. So, dann markiert er automatisch den Laternenpfahl, macht intelligentes Füllen und dann ist der weg. Wenn du sowas per Sprache präzise ansagen und steuern könntest, aber ich glaube, soweit.
Ganz, das sehe ich noch nicht. Dann sind wir an dem Punkt, wo du sagen kannst, mach mal ein schönes Bild da draus.
Mach mal hübsch.
Und dann fragt
Adobe bei Keegan nach und dann, ja. Ne, was? Da hatten wir die Software neulich, die auch nur noch einen Schieberegler hatte, ne? Zwischen gar nicht anfassen und ganz poppig machen und dann den Rest über AI und
ja. Du, noch lachst du, aber ich habe da so meine Befürchtung, dass das nicht mehr so lange dauert.
Ja, also das ist die eine Befürchtung, die ich habe, dass wir noch nicht so weit sind, dass du präzise mit der Stimme das machen kannst oder wenn dann eben du deutlich langsamer bist. Da muss noch viel passieren an künstlicher Intelligenz, meiner Meinung nach. Und das zweite ist, es ist schon wieder ein eigener Sprachassistent, eine eigene Sprachfunktion. Das kollidiert irgendwann an alles. Dann hast du ein Siri auf deinem Mac, dann hast du dein Photoshop, das hört dir auch zu. Dann hast du ein Alexa irgendwo im Raum stehen und hinterher weißt du gar nicht mehr, wer hier eigentlich was macht. Du wolltest eigentlich nur ein Produktfoto bearbeiten und nächste Woche klingelt der Lieferdienst und bringt dir irgendwie 10 Waschmittelpackungen oder so.
Alles Details.
Du dachtest eigentlich, du bearbeitest das Foto, dabei hast du lauter Bestellungen ausgeführt. Schwierig. Was auch ein schwieriges Thema ist Löcher in Kameras bohren, um Kabel und Licht reinzulegen.
Für mich zumindest. Und ich bin jetzt dann doch so ein bisschen fühle ich mich jetzt übergangen, dass du da Dinge tust, von denen ich nichts weiß und die dann so.
Ach, du wusstest quasi davon. Doch, doch.
Naja, aber
ich habe nämlich mal. Es geht um die Kamera Clara. Die hatten
also um diese Zombie-Kameras, die umgebaut worden sind mit Licht drin,
die dann Licht aussenden oder projizieren. Mhm. Der Philipp Zogel, der baut diese Dinger und ich habe gesagt, so jetzt schreibe ich ihn mal an und frage ihn mal, ob er mal mit mir reden möchte darüber und ich ihm mal ein paar Fragen stellen kann. Und das habe ich gemacht. Da gibt es ein ausführliches Interview, das ist irgendwie über 25 Minuten lang. Das findet ihr bei mir im Blog, das verlinken wir. Und hier für die Live-Hörer und für die Abonnenten gibt es eine Zusammenfassung der wichtigsten Fragen. Hört mal rein. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich?
Ja, mein Name ist Philipp Zogel. Ich bin, wie schon erwähnt, der Erfinder dieser Kamera Clara. Und das hat mit meinem Beruf zu tun. Ich bin Lichtplaner und handle auch mit Leuchten. Und so kommt es, dass eben auch verschiedenste Kleinteile immer im Laden oder in der Werkstatt aufzufinden sind. Mhm. Und aus diesen ist dann ein wenig per Zufall diese Idee zur Kamera Clara entstanden.
Aber wie um alles in der Welt kommt man auf die Idee, ein Stück Licht, ein Leuchtmittel in die Kamera einzusetzen?
Ja, ich entwickle auch Leuchten. Teilweise werden Leuchten entwickelt für bestimmte Projekte. Und da wollte ich experimentieren mit bestimmten LEDs und Linsen. Ja, wo findet man Linsen? Und die geerbte Kamera von meinem Opa, irgendeine alte Yashica, ist mir da eingefallen, dann habe ich das Objektiv abgeschraubt und dann mit den LED-Linsen ausprobiert und mir überlegt, da eine Fassung oder Halterung dran zu machen, aber irgendwann dachte ich mir so, ist doch viel einfacher, die LED in die Kamera einzubauen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, also diese alte Kamera, die opferst du jetzt, um dieses Experiment zu machen. Was aber mich von Anfang an fasziniert hat, da kam überhaupt kein Licht raus, sondern die Kamera hat dann quasi in sich hineingeschaut und diese LED, die da eingebaut ist, in riesiger Form an die Wand projiziert. Also eine Umkehrprojektion.
Bevor ich auf den Aspekt nochmal zu sprechen komme, weil da habe ich natürlich Fragen dazu. Du sprichst ja von der Kamera Clara und so heißt auch die Webseite. Woher kommt denn der Name Clara?
Ja, also jede Kamera ist im Prinzip eine Kamera obscura und das ist Latein, das heißt ja nichts anderes als dunkles Haus und Clara ist das lateinische Wort für hell und jetzt wird es in der Kamera Clara, also in der Kamera wird es hell und daher das helle Haus, Kamera Clara, eine Kamera, die Licht in sich hat.
Ah, verstehe.
Daher der Name.
Alles klar. Ja. Ja, ich hatte ja schon ein bisschen eine Diskussion mit dem Chris hier von Happy Shooting, der sich ja irgendwie so gar nicht vorstellen konnte, aus der Kamera irgendwas zu bauen, weil Er fotografiert auch noch gerne mit den alten Analogen. Ich habe selber hier ein paar alte analoge Kameras und gehe dann doch gerne mal damit los, noch so einen alten Film belichten. Und sein Argument war so ein bisschen, wie kann man denn in so ein altes Schätzchen Löcher reinbohren? Und ich wiederum habe gesagt, eigentlich sehe ich da so diese philosophische Umkehr, dass so eine Kamera ihr Leben lang seit Jahrzehnten Licht gesammelt hat und jetzt wird sie noch einmal genutzt, um wieder Licht auszusenden. Wie ist das bei dir? Hast du da keine Hemmung, dann in so eine alte Kamera Löcher reinzubohren und da drinnen rumzuarretieren und zu machen? Oder ist das für dich ganz nüchtern einfach ein Ding?
Also auch heute noch. Ich habe ja schon einige gemacht. Jedes Mal. Es tut auch mir weh. Aber, weil ich schätze diese, ich finde ja die Kameras schön und deswegen mache ich das auch. Und es ist eine Frage der Abwägung. Was will ich denn machen? Was mache ich hier? Ich nehme diese alten Kameras, das sind wie so Dachbodenfunde auf dem Flohmarkt oder bei eBay und so weiter. Mhm. Dann leben wir hier in einer Zeit, wo die analoge Fotografie für, ja, das machen Liebhaber noch. Aber das Fotografieren der Menschen, der Masse, findet heute ja größtenteils digital statt.
Das stimmt.
Und das geht auch nicht mehr zurück. Und so liegen da Tausende, Hunderttausende von Kameras quasi brach, die werden nicht mehr benutzt. Und sind aber schöne Apparate. Und was ich mit Abwägung meine, ist, ich hole die aus dem Keller, vom Dachboden, aus der Kiste und mache einfach, bevor diese Dinge überhaupt nicht mehr benutzt werden und oder man 15 Mal damit umgezogen ist, von einer Kiste in die andere, bekommen die einfach ein neues Leben. Es wird was anderes daraus gemacht, ein schönes Objekt. Also sie wird im Gegenteil, sie wird wieder ein Gegenstand, mit dem man was anfangen kann. Sie bekommt ein zweites Leben als ein anderes Objekt.
Auf die Projektion können wir ja mal zu sprechen kommen. Es ist ja eine Projektion, es ist jetzt nicht so ein Lichtkegel, wie man ihn jetzt aus einer normalen Lampe kennt, irgendein diffuses Licht, was irgendwo hinstreut, sondern du hast schon gesagt, es ist quasi eine Umkehrprojektion. Man sieht im Grunde genommen ein vergrößertes Abbild der leuchtenden Diode an der Wand. Und was bewirkt denn jetzt eine Brennweitenänderung? Es gibt ja auch Kameras mit Zoom-Objektiven. Oder was bewirkt jetzt der Fokus oder was passiert, wenn ich an der Blende drehe von dem Objektiv?
Also wenn ich nur an der Blende arbeite, kriege ich seltsame Projektionen, so dass zum Beispiel außen nur noch ein weißer Ring ist und das Wesentliche ist dann schwarz. Also ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann dir das nicht so ganz genau erklären. Es gibt reizvolle Möglichkeiten, den Kegel anders einzustellen. Also so, dass teilweise entsteht ein riesiger, fast schwarzer Lichtklecks mit einem hellen Ring drumherum. Frag mich nicht, wie das passiert, aber es ist so.
Ist ja egal warum. Hauptsache, wir wissen, dass es passiert. Und wenn du jetzt, wenn du an dem Fokus spielst, kriegst du dann auch die Kanten scharf und unscharf oder passiert da was völlig anderes?
Da passiert in erster Linie im Zentrum der Projektion etwas. Also diese Linse ist ja so eine kegelförmige Linse. Und wenn ich die Schärfe einstelle, gehe ich in verschiedene Tiefenschichten dieser Linse.
Hast du mal überlegt, einen bestehenden Schalter von der Kamera als einen Ausschalter zu benutzen?
Ja, aber dabei bin ich wahnsinnig geworden, weil ich das wieder bleiben lassen.
Okay. Wie lange sitzt du an so einer Kamera?
Also am Anfang war das eher ein halber Tag. Und mittlerweile zwischen 1 und 2 Stunden.
Wenn ich jetzt sagen wollte, baue mir doch mal eine Kamera, wie lange muss ich da so drauf warten?
Das kommt drauf an. Ich habe jetzt gerade wieder in 8 Stück oder 8 oder 9 in einer Ausstellung stehen. Die sind fertig. Sollten diese Modelle gut gefallen, dann kann man die bestellen, dann ist die in 3 Tagen da.
Ne? Wenn man eine fertige nimmt, genau. Aber wenn man jetzt einen speziellen Wunsch hat?
Naja, die Kamera muss ja da sein. Also spezieller Wunsch heißt, du hast eine Kamera und möchtest sie umbauen zum Beispiel. Ist eine gute Idee, aber man muss auch gucken, was für eine Kamera hat man da.
Okay.
Also, manche sind einfach ungeeignet. Also es sollte eine Kamera sein, wo es, ich muss ja den Verschluss blockieren und das muss mit überschaubarem technischen Aufwand gehen. Die zweite Komponente, die wichtig ist, also zum Beispiel Sucherkameras, die haben oft ein relativ kleines Objektiv und die baue ich dann um und dabei habe ich gemerkt, dass eben diese kleinen Objektive, da kommt einfach ein viel schlechteres Bild raus. Zum Beispiel die DDR-Praktika ist, damit kann man das sehr gut machen.
Wie viel Euro muss ich denn so in die Hand nehmen? Was muss ich denn da so investieren? In welchem Range bewegt sich das denn so?
Ja, pass auf. Also zuerst standen die auf Fotostativen, Dreibein und so weiter. Aber dadurch wird die Kamera, da ist das Stativ größer als die Kamera und die Wichtigkeit, der Blick wird woanders hingelenkt. Und dann bin ich weitergegangen und mir war es wichtig, diese alten Kameras wie Kunstobjekte zu präsentieren. Sprich auf einem Monostativ. Das Stativ gehört mit zu dem Produkt und das ist sehr hochwertig. Also ich bin auch da nicht nur Fotoapparatumbauer, sondern selber komme ich aus der Gestaltungsbranche und habe mir zum Ziel gesetzt, wenn ich das mache, dann mache ich das nur High-End. Also es gibt Textilkabel, wird verwendet, dann solche Schalter aus dem Rallye-Sport. Auch die das Netzteil, elektronische Komponenten und Sicherheit spielen eine Rolle. Also Produktentwicklung hat eine Weile gedauert.
Das glaube ich.
Es gibt Richtlinien für den Leuchtenbau, die da hier auch eingehalten sind, sodass das Produkt im Endeffekt sicher zu betreiben ist auch. Ne? So, aus diesen Überlegungen resultiert ein Preis, der zwischen 350 und 500 Euro liegt. Ich habe aber auch schon eine russische Leica umgebaut und der Mensch wollte das auf einem Edelstahlstativ haben und die Leica war teuer, das Stativ auch und das Objekt ging für 900 Euro rüber.
Nach oben ist ja natürlich immer keine Grenze, aber das, da hat man doch mal eine Hausnummer. Das ist doch mal was, da kann man mal drauf sparen. Oder das wäre mal was, ne, mal so ein Blick an den Partner zu Hause. Wenn man als Fotograf schon alles hat und man kriegt die Frage gestellt, was wünschst du dir zu Weihnachten? Vielleicht ist es
ja,
eine Kamera.
Also klarer. An Weihnachten wurden ein paar verkauft und es gab Leute, die haben zusammengelegt und einem verrückten Fotografen das geschenkt.
Ja, ich finde es nach wie vor eine schöne Idee, auch wenn der Chris da immer so ein bisschen Bauchschmerzen hat. Aber vielleicht haben wir ihn ja überzeugt. Wer weiß, vielleicht sehen wir eines Tages auch mal bei Chris zu Hause eine Kamera klarer leuchten. Man soll ja niemals nie sagen. Philipp, ich finde das großartig. Danke, dass du so viele Fragen hier beantwortet hast, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich werde mal in mein Portemonnaie schauen und gucken, wann ich das zusammengespart habe. Ich möchte unbedingt sowas hier stehen haben. Wir müssen mal schnacken, ob das mit einer meiner alten Kameras klappt. Philipp, vielen Dank und ja, viel Spaß beim Basteln.
Danke dir.
Ja. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.
Tja, was sagst du dazu?
Was sag ich dazu? Ich habe immer noch Bauchweh. Also wenn ich mir vorstelle, also klar, einer alten Kamera neues Leben einhauchen ist schön, und speziell dann, wenn man damit nichts mehr anfangen kann. Aber wenn ich jetzt hier so unsere Vitrine anschaue, meine schöne Rolleiflex anschaue, ich will die noch benutzen. Die lebt ja noch.
Ja, die da steht, die musste ich auch nicht nehmen. Aber wenn man so mal über einen Flohmarkt streift und sagt irgendwie, guck mal, da ist eine olle Spiegelreflex und scheißegal, wenn der Verschluss verwanzt ist, ist doch egal. Ich finde das eine witzige Idee. Kann man sich natürlich.
Verschlüsse verwanzen nicht, Boris.
Kann man sich auch selber bauen, natürlich so etwas. Aber ich habe Philipp schon gesagt, wenn er von seiner Ausstellung da zurück ist, beziehungsweise wenn die fertig ist, dann will er mir mal schicken, was noch übrig geblieben ist. Und ich glaube, ich stelle mir so eine hier hin.
Mach das.
Freue mich schon drauf. Mach das. Könnt ihr übrigens selber mal ausprobieren, einfach mal eine LED-Taschenlampe vor ein Objektiv halten und dann seht ihr, was da für eine Abbildung rauskommt. Kann man mal verschiedene Objektive in verschiedenen Einstellungen durchspielen. Macht Spaß. So,
ja, jetzt kommen wir auf etwas ganz anderes, ne?
Nur noch ganz kurz, wer das halt in voller Länge hören will, schaut auf photoensonic.de,
verlinken wir.
Da ist es noch viel, viel länger, sind noch ein paar andere Details erklärt worden. Fand ich sehr toll. Danke, Philipp. Ja, gut. Wir haben noch einen Nachtrag.
Nachtrag, mehrere Nachträge zum Thema Speicherkarten in der Kamera.
Oh ja.
Mhm. Da haben wir von Tobsen, Reinhard, Sven und Thomas haben wir da Feedback bekommen. Und der Tobsen hat es direkt an mich gerichtet und sagt, zumindest an der 5D Mark III ist es nicht unbedingt die beste Idee, beide Kartenslots gleichzeitig zu verwenden, da der SD-Slot gerade mal um die 25 Megabyte pro Sekunde macht und dann auch den CF nach unten zieht.
Okay.
Und dann verlinkt er noch eine Quelle. Mhm. Also bei der 5D Mark III ist das wohl so, dass der langsamere Slot den anderen dann auch langsam macht. Ich weiß nicht, wie es bei der Mark IV ist. Ich habe es auch nicht nachgeforscht. Was ich getan habe, ist, ich habe Karten reingetan in beide. Und ich habe Tests gemacht. Und die Tests sind deutlich fast enough for me. Also ich habe da keinerlei Gefühl, dass das in irgendeiner Form zu langsam wäre für das, was ich brauche. Und dann reicht das für mich.
Soweit so gut. Ich habe keine Kamera mit zwei Slots. Ich kann da nicht mitreden. Noch nicht.
Gut, Reinhard, hallo ihr beiden. Ich hatte eine CF-Karte, die nachvollziehbar ein Problem hat, wenn man sie vollständig füllt. Ich bekam eine Fehlermeldung an der Kamera. Danach konnte ich die Speicherkarte nur noch über den PC auslesen. Die Kamera akzeptierte sie nicht mehr. Mhm. Seitdem bin ich etwas vorsichtig. Also da ging es ja drum, ne? Karten
niemals ganz voll machen.
Sollte man nie ganz voll machen, sagte dieser Mensch. Und wir sagten, pff, können wir nicht nachvollziehen. Der Reinhard schreibt weiter, es gibt auch einen zweiten Grund, warum ich meine Karte nie ganz fülle. Je nach Art des Shootings benötigt man ein paar Schuss in Serie. Wenn man dann wechseln muss, verpasst man unter Umständen den entscheidenden Augenblick. Gruß und danke für die super Happy Shooting Sendung,
Reinhard. Absolut, das hat natürlich dann keine technische Ursache, sondern natürlich sollte man sein Equipment immer schussbereit haben. Und wenn jetzt klar ist, dass gleich der Brautstrauß geworfen wird, dann wäre es blöd, wenn man mit einer fast vollen Karte sagt, na, da passen aber noch fünf Bilder drauf. Das wäre dann eine doofe Idee, dann würde ich natürlich wechseln vorher, ganz klar.
Dass aber eine Karte sich nicht vollständig füllen lässt, halte ich nach wie vor, oder dass man die nicht vollständig füllen sollte, halte ich nach wie vor für eine problematische Aussage. Reinhard, wenn du da eine Fehlermeldung bekommst, dann ist mit der Karte was nicht okay. Das kann eigentlich nicht von der Kamera kommen oder von der Karte, sondern dann hat die Karte tatsächlich einen Defekt. Es gibt es tatsächlich ja auch, dass man, wenn dann so, ich sag mal, nachgebaute Plagiatkarten kommen, wo dann irgendwie SanDisk draufsteht, aber nicht drin ist, dann ist das manchmal so, dass die eben von der Produktionslinie kommen, die haben nicht so viel Kapazität, also werden sie runtergestuft und irgendjemand stuft sie dann wieder hoch und sagt, nee, das ist eine 16 Gigabyte Karte. In Wahrheit kann die nur 8 oder so. Das hat dann mit kaputten Speicherzellen zu tun. Und da gibt's dann tatsächlich Probleme, wenn die Speicherzellen auf der Karte kaputt sind, ab einer gewissen Füllhöhe. Und da kann's eher sein, dass du da so eine Karte erwischt hast. Ich glaube nicht, dass das an der Kamera liegt. Hast du das mal mit einer anderen Karte probiert? Also er schreibt, er hatte eine CF-Karte, die nachvollziehbar das Problem hat. Also ist es auf eine Karte bezogen. Da gehe ich von aus, dass die Karte einfach
klingt nicht so
okay war.
Würde ein bisschen zu dem passen, was Sven schreibt. Der schreibt nämlich, ich habe mal im Rahmen eines Abi-Abschlusses.
Nee, Abo-Abschluss.
Abo-Abschluss. Achso, er hat eine Prämie bekommen. Ein Abo-Abschluss. Man musste einfach den Satz weiterlesen. Deswegen fange ich nochmal an. Mit dem Wissen, wie der Satz ausgeht, kann ich jetzt mit Sicherheit sagen, dass er schrieb, ich habe mal im Rahmen eines Abo-Abschlusses eine 32 GB SD-Karte als Prämie bekommen. Haha. Als die Karte hier ankam, stand 64 GB drauf. Bei der Formatierung mit SD-Formatter, geht auch mit Kompaktflash, wurden dann jedoch richtig 32 GB alloziert. Also jetzt mal ganz kurz bis hierhin. Er hat eine 32 GB Karte als Prämie bekommen, auf der 64 GB draufsteht. die aber mit 32 GB formatiert wird. An dieser Stelle hätte ich sie schon in den Papierkorb geworfen.
Oder zurückgeschickt.
Oder zurückgeschickt.
Er schreibt weiter. Du, bei diesen Abo-Abschlüssen, weißt du, so Zeitschriften-Abos und so weiter, da wird immer die teuerste Ware gekauft.
Selbstverständlich, ja. Er schreibt weiter, ich vermute, es handelt sich um eine downgegradete 64 GB, auf der unsichere Sektoren einfach ausgeblendet oder gesperrt wurden und so nicht um eine Fehlbedruckung. Doch.
Also, Moment. Die machen das in der Herstellung schon so, dass sie die Karten produzieren, ja, dann messen und dann sagen, oh, die kann jetzt nur 32, dann
steht aber auch 32
stempeln drauf. Wir 32 drauf. Dass richtig, da 64 vorher drauf gestanden ist, ist eher unwahrscheinlich.
Ja. Richtig. Dann ist es entweder fake oder versehen. Dann schreibt er weiter, aus irgendwelchen Gründen musste ich die Karte dann doch mal in der Kamera, in einer Leica M240, formatieren. Leider bekam ich zu spät mit, dass die Leica die gesamten 64 GB zuwies, zumindest nominell. Nach der Befüllung der ersten 32 GB und in der vermeintlichen Annahme, noch weitere 32 GB zu haben, schrieb dann der Prozessor wieder von vorn und in den bereits belegten 32 GB Bereich und zählte weiter munter von den 64 GB runter. Überschrieb also Low Level die bereits gemachten Bilder. Ganz ehrlich, das ist eine verwanzte Karte.
Ja. Und bei den Preisen heute zurückschicken oder wegschmeißen.
Ja. Und wie gesagt, ganz am Anfang wäre ich schon hellhörig geworden. Das mal
so als Tipp. Thomas sagt jetzt aber trotzdem nochmal ins gleiche Horn, dass man Speicherkarten nicht komplett füllen sollte, ist kein Bullshit. Es hat einen einfachen technischen Grund, den Jeff in seinem Blog auch erwähnt. Zitat, because the performance suffers a lot when they are full. Also die Performance geht in die Knie, wenn sie voll sind. Thomas schreibt weiter, Speicherkarten bestehen aus Flash-Bausteinen und einem Controller. Die Geschwindigkeit der Karten resultiert in erster Linie daher, dass der Controller auf verschiedene Flash-Zellen zugreift, ist die Karte fast voll und liegen die wenigen noch freien Zellen nur noch in wenigen, im ungünstigsten Fall in einer einzigen Speicherbank, kann kein paralleler Zugriff mehr folgen und die Schreibrate der Karte bricht dramatisch ein. Ja, das mag sein und in gewissen Anwendungsfällen, wo du tatsächlich dieses Maximum an Performance in der Schreibrichtung brauchst, mag das stimmen. Ich kann nur wieder sagen, ich habe in den ganzen Jahren, in denen ich auf Flash-Speicher fotografiert habe, mich einen Dreck drum gekümmert, ob die Karten jetzt leer oder voll oder halbvoll sind, sondern ich habe sie gefüllt und danach dann rausgenommen und eine neue reingetan oder eine leere reingetan. Und ich bin nie an den Punkt gekommen, wo mir die Karten dadurch irgendwie spürbar langsamer wurden oder zumindest so langsamer wurden, dass es mich in der Fotografie in irgendeiner Form behindert hätte. Das heißt, für dich, wenn du deine Dauerbursts brauchst für Sportfotografie und so weiter, kann das durchaus sein, dann könnte das für dich ein Thema sein. Für meine Fotografie hat das null Auswirkungen. Also ich fülle meine Karten und mache das schon immer und habe da nie einen messbaren oder fühlbaren Nachteil gehabt.
Also ich würde jetzt auch sofort unterschreiben, dass das unter Umständen im Labor messbar ist oder wenn man irgendwelche Speed-Tests am PC macht mit Befüllung, dass man das dann unterscheiden kann. Ich habe solche Karten schon wirklich bis zum Rand gefüllt, bis sie mir gesagt hat, da passt kein Bild mehr drauf.
Das also mache ich immer.
Kein RAW mehr. Ich war auf dem Abi-Abschluss. Ich hatte alle Karten voll, es passten keine RAWs mehr drauf, dann habe ich auf JPEG umgeschaltet und habe auf die Karten noch, soweit es ging, noch mit JPEGs die Dinger voll gemacht, weil da passten noch ein paar Bilder drauf. Ich habe die Rand voll gemacht und da sind auch Serienschüsse dabei gewesen und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, es wäre langsamer.
Also trotzdem, wer jetzt hier zuhört und schon wieder den Blutdruck kriegt und sagt, oh, das kann doch gar nicht sein und so weiter, wenn es euch ein besseres Gefühl macht, dann füllt die Karten einfach nicht. Das ist ja richtig. In Ordnung.
Das ist
völlig okay.
Wir wollen aus unserer Sicht mal
fülle meine Karten.
Ja. Genau. Ich habe 16 GB bezahlt und ich werde sie benutzen.
Wie, du hast nur 16 GB bezahlt?
Ich glaube, ich habe auch eine 32er, aber meistens habe ich 16er jetzt.
Achter noch größer, lieber. Größer ist doch besser.
Nee.
Alle
kann mehr verloren gehen. Weißt du, wenn man die bis zum Rand füllt, dann verliert man ja Bilder unter Umständen.
Meinst du, fallen hinten Bits runter?
Ja, genau.
Nee, glaube ich nicht.
Ich komme auf 16, weil hier links neben mir liegt gerade eine. Und
du brauchst einfach mal endlich mal Kameras mit größeren Sensoren, dass du die auch nutzen kannst.
Ja. Ich brauche endlich eine neue Kamera.
Jetzt hast du endlich ein Incentive, das zu tun.
Ich habe aber statt einer neuen Kamera, habe ich ein Projekt laufen gerade, ne?
Was? Ach so, ja, du hattest, genau, erzähl doch mal.
Ich hatte ja mal in unserer Neujahrssendung als Ausblick gesagt, vielleicht starte ich ja mal ein Fotoprojekt. Und zwar nicht Fotos machen, sondern Fotos drucken. Weil ich habe relativ viele Bilder auf der Platte. Da sind auch schöne Fotos dabei, die mir gut gefallen. Sei es jetzt von Shootings mit Models, sei es jetzt von Shootings von Pferden, Auftragsarbeiten oder private Arbeiten, spielt dabei keine Rolle. Einfach Bilder, die ich gemacht habe, die mir etwas bedeuten, die mir gut gefallen. Und die möchte ich dieses Jahr an die Wand bringen. Und meine Idee war, jede Woche ein Bild auszudrucken, zu rahmen und an die Wand zu hängen. Und da bis letzte Woche waren wir ja an der KW2, da hatte ich schon zwei Bilder an der Wand hängen und diese Woche wird ein drittes Bild dazukommen. Einen Rahmen habe ich schon liegen, ich habe auch schon eine Idee, welches Bild es vielleicht werden könnte. Und ja, spätestens am Wochenende wird das an die Wand kommen. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalten werde, weil der Platz halt begrenzt ist. Das hatte ich schon gesagt. Also meine Wand ist hier nicht unendlich groß. Das wären ja dann 52 Bilder. Weiß ich noch nicht, ob das klappt. Na, aber es gibt ja auch so größere Rahmen, wo man dann Passepartouts für mehrere Bilder hat. Vielleicht mache ich sowas. Also das, die Form ist da eher weniger wichtig als das Tun. Und das ist auch etwas, was ich jedem ans Herz legen kann. Druckt mehr aus. Ihr müsst das nicht selber drucken. Es gibt viele Labors, wo man sowas bestellen kann, Anbieter, wo man Poster, Leinwände etc. kriegen kann in allen Formaten und Größen. Wesentlich günstiger, als sich selbst einen Fotodrucker und teure Tinten zu holen. Aber es macht einfach was her, wenn man ohne Strom an der Wand seine Werke sehen kann. Das ist richtig, richtig toll. Von daher, macht das mal. Ich habe das angefangen. Ich werde mal so zwischendurch dann Updates geben, wie das so läuft.
Sehr schön.
Ne?
Das ist cool. Also Bilder an die Wand.
Muss man mal machen. Und wenn man sie nicht an die Wand tut, kann man sie auf eine Webseite packen. Zum Beispiel auf deine.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Was meinst du mit deine?
Naja, deine, dem Hörer seine.
Ach so, ich dachte, du meinst gerade meine.
Also du auf deine, natürlich, aber.
Der Olaf hat uns geschrieben, Olaf Franke, der macht Sportfotografie und schrieb Folgendes in seiner E-Mail. Vielen Dank, Boris und Chris, für euer Engagement zum Thema Bau dir eine Website mit Jimdo. Ohne eure wiederholten Hinweise hätte ich den Wechsel von meinem vorherigen Anbieter nicht gewagt. Ich bin froh, dass ich nun die vielen Sicherheitsupdates nicht mehr selbst einspielen muss und die Spammer und alle anderen ungeliebten Besucher automatisch fernhalten kann. Und darüber hinaus habe ich wirklich einfach einen Webshop für Seminare zur Sportfotografie inklusive einer integrierten Bezahlfunktion einrichten können. Super. Liebe Grüße, Olaf. Ja, der Olaf hat nämlich die Webseite sportblend.de, also Sportblende, macht Sportfotografie und bietet da, wie gesagt, entsprechend Fotoworkshops an zu dem Thema. Und ja, was sagst du zu der Website?
Genial.
Ist klasse, oder?
Also wirklich. Also müsst ihr der Link ist in den Shownotes, klickt da mal drauf. Das ist ein richtig schönes Template, was er sich da rausgesucht hat und er hat es wirklich ganz behutsam eingesetzt und mit Daten gefüllt.
Oben, wie sich's gehört,
ganz mit Bilder, oben
drüber, sehr bilderzentrisch und so. Ja,
ganz, ganz oben sein Logo natürlich und ein ganz knappes Menü mit den allerwichtigsten Menüpunkten. Gar nicht groß mit Untermenüs, sondern ganz klipp und klar hat er sich überlegt, wie soll meine Seite aussehen. Da war er natürlich im Vorteil, weil er hatte ja vorher schon eine Seite, wo er sich Gedanken gemacht hat. Dann kommt ein großes Bild, beziehungsweise sogar eine Slideshow. Da sind so ein paar seiner Favoriten, die da so durchlaufen. Auch tolle Aufnahmen an dieser Stelle mal. Richtig, gefällt mir richtig gut. Und eben ein bisschen Text mit so einem kleinen Anreißer, so ein bisschen Magazin-Style, aber wirklich nur so zwei Spalter. Ganz, ganz toll gemacht. Hab mich da eigentlich gleich wiedergefunden, wie ich da mal durchgeklickt habe. Das ist ja auch so ein Tipp, hatten wir auch schon mal angemerkt, nicht übertreiben, sondern lieber immer mal ein bisschen zurück, ein bisschen Understatement, wenn ihr Fotos präsentieren wollt, dann sind es die Fotos, die wichtig sind und nicht so sehr Layout-Spielereien, sondern reduziert die Anzahl der Farben. Das hat er hier gemacht, weil in Sportblende ist das Rot drin in seinem Logo. Das wiederholt sich im Text. Und das ist die einzige Kontrastfarbe, die da ist. Witzigerweise taucht die auch in einigen seiner Fotos immer wieder auf. Das hat er sehr schön ausgewählt. Große Klasse.
Tja, sehr schön. Und wenn ihr bei Jimdo auch eine eigene Webseite machen wollt, das, was wir übrigens sehr, sehr, sehr empfehlen können, speziell da so die ein oder Plattform ja auch ganz gerne mal wieder wegbricht und dann die Bilder futsch sind. Schaut euch doch einfach mal bei jimdo.de um, happyshooting.de/jimdo. Da steht alles. Der Code ist Belichtigung und damit bekommt ihr 15 Euro auf die Pro-Paket. Ihr könnt es aber einfach mal gratis ausprobieren. Auch da kriegt man schon sehr viel Funktionalität und wenn es euch dann gefällt, verwendet Belichtigung als Code und ihr spart auf dem Pro-Paket 15 Euro. Und wir sagen ganz herzlichen Dank.
Jawohl.
Es gibt Fragen.
Ja, lass mich mal ganz kurz auf Google Plus gucken, ob da noch was Neues gekommen ist. Da hat man mich vorhin eine. Nee, die Frage habe ich schon notiert. Alles klar.
Gut. Wir haben Fragen auf, wie heißt das Ding? Slack.
Slack heißt ja. Das. Kai hat eine Frage. Mhm.
Kannst du mal was vorlesen? Was ist beim Thema Getriebeneiger zu beachten? Also Getriebeneiger ist ja so ein Teil, was man oben als Stativkopf drauf tut. Da gibt's ja die Kugelköpfe, die sind sehr beliebt. Da gibt's die
Drei-Wege-Neiger
und dann gibt's eben die Getriebeneiger, die für jede der drei Achsen so ein eigenes Drehding haben.
Genau, Getriebeneiger ist im Grunde genommen so ein 3D-Wege-Neiger. Du kannst damit auch schwere Kameras oder schweres Equipment sehr, sehr präzise einstellen. Also wenn Architektur machen willst und willst wirklich exakt ins Wasser kommen oder du willst Panoramen machen und du musst sie wirklich ganz präzise ausrichten, solche Geschichten. Also da kann man sehr, sehr feine Justierung mitmachen. Für meinen Stil zu fotografieren ist es nichts. Das hört ihr aber auch im Stativ-Dreiteiler, irgendwie Folge, was ist das, 12, 13, 14 oder so. Immer noch gern gehört. Da geht es auch, glaube ich, im dritten Teil um die Köpfe oder im zweiten Teil. Man ist natürlich langsamer damit. Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das bei allen Getriebeneigern der Fall ist, auch so ein Hebel, um das zu lösen, um dann schnell eine Einstellung vorzunehmen,
grob. Also der von meinem Foto kann das zum Beispiel.
Na, dann ist man frei in der Bewegung, um mal schnell ein paar Grad zu gehen.
Und also du rastest das quasi aus und
ja,
gibst genau. Es so grob in die Richtung, wo du es willst, rastest es ein und machst dann den Rest über das Getriebe.
Ich weiß nicht, ob das alle können. Keine Ahnung. Ich habe selber keinen. Ich habe mir mal einen angeguckt und habe dann festgestellt, das ist nichts für mich. Worauf muss man achten? Material und Gewicht von dem Kopf selber ist natürlich entscheidend. Es gibt leichte, es gibt schwere. Und meistens geht damit einher auch die Belastbarkeit. Also man muss überlegen, was will ich denn da draufstellen? Soll da eine Großformat drauf, eine Mittelformat, Kleinbild, mit was für einem Objektiv? Fettes Zoom oder nicht? Also gucken, was soll drauf und danach wählen. Ich würde es nicht zu groß kaufen, also nicht zu schwer, was muss auch transportiert werden, sondern so, dass es eben mit ein bisschen Reserve für euch reicht. Die Bauform, also die Größe vom Kopf, finde ich noch wichtig. Es gibt da verschiedenste Bauformen, die unterschiedlich schwierig oder leicht zu bedienen sind, je nachdem, wie dicke oder dünne Finger man hat. Es gibt sehr kompakt gebaute Getriebeneiger, die sind so kompakt, dass wenn du eine größere Wechselplatte unter einer Kamera hast, also machst du ein Mittelformat mit einer größeren Platte, dann kommst du schon wieder nicht an die Drehknöpfe ran. Da muss man mal ein bisschen gucken. Es gibt Drehknöpfe, die sind gummiert, die fassen sich sehr gut an und lassen sich gut steuern. Es gibt welche, die sind es nicht. Da hat jeder so seine Vorlieben. Und die unterscheiden sich auch im Winkel, also wie weit man die jeweilige Achse neigen kann. Da gibt es Köpfe, die haben nur 30 Grad. Andere können da deutlich weiter drehen. Das hängt halt wieder ein bisschen davon ab, was man tatsächlich braucht, was man will. Ich habe auch schon so Getriebeneiger gesehen, die nur eine Achse haben, die man dann eben in Kombination mit anderen Köpfen verwenden kann. Ja, das wären so die Dinge, die mir einfallen dazu.
Tut, auf Google Plus tatsächlich, der Krisu sagt, dreht mir bitte nicht Google Plus ab, ich will da meine Fragen stellen können. Ja. Gut, hast du Glück gehabt. Wieder lautet, Doppelpunkt, ich habe in einer Schublade ein ganzes Maul voll Blitzbärnchen entdeckt. Natürlich mit so einem Auslöse-Dingsbums mit Reflektor. Muss ich A, mir Sorgen um eine ungewollte Entzündung machen, B, mir Gedanken, also gehen wir mal eine durch, eine nach der anderen durch.
Was ist denn ein Maul voll Blitzbirnchen und also, was ist ein Auslösedingsbums?
Ich gehe davon aus, dass Maul voll ungefähr so ähnlich, das ähnliche bedeutet wie einen ganzen Arsch voll oder einen Sack voll.
Sind das so quasi wie ein 1,6 Kilogramm alte Filme?
Genau. Also Blitzbirnchen, was sind Blitzbirnchen? Die kennen ja die Jüngeren unter euch gar nicht mehr. Das sind kleine Glasbirnchen, die sind so, na, ich sag mal von der Größe, so wie das letzte Stück von eurem kleinen Finger ungefähr. Und da ist innen drin eine Stahlwolle, eine ganz, ganz feine. Und dann ist da in der Regel Sauerstoff drin und dann ist da ein Kontakt drin, der von außen dann quasi da irgendwie dran geflanscht wird und über den das dann ausgelöst wird. Und damit der Sauerstoff nicht zu schnell entweicht und vor allem auch damit beim Abfeuern dieser Blitzbirne, die kann man also einmal verwenden, dann ist die kaputt, damit beim Abfeuern dieser Blitzbirne nicht aus Versehen das Glas zerspringt und einen dann irgendwie Sauerei macht oder verletzt, ist dann außen in der Regel auch nochmal so eine durchsichtige Kunststoffschicht drumherum. Mhm. Und die hat man früher so in Blitzwürfel oder auch in einer Reihe einfach oben auf die Kamera getan und dann wird die ausgelöst und dann ist die quasi weg. Also, muss er sich Sorgen um eine ungewollte Entzündung machen? Eigentlich nicht. Also mit den Jahren wird da wahrscheinlich der Sauerstoff ein bisschen rausdiffundieren und dann, glaube ich, sind die eher nicht mehr so wirklich gut. Die Zündung passiert meines Wissens entweder durch elektrisch, das heißt, da wird tatsächlich eine Spannung angelegt, die dann die Blitz, also diese Stahlwolle wird dann quasi unter dieser Sauerstoffatmosphäre, brennt die total schnell ab und macht sehr hell. Das ist übrigens vom Timing her immer ganz kribbelig, weil du musst ja, das dauert halt, ne? Das ist nicht so wie so eine Blitzröhre, die man halt sehr präzise feuern kann, sondern das ist so eher ein bisschen unpräzise. Das hat auch damit zu tun, dass dann die Kameras früher nicht kürzer als ein 60stel konnten mit Blitz. Ja. Weil
braucht halt Zeit, bis das abfällt.
Braucht seine Zeit. Mhm. Das war einmal elektrisch und dann gab es, glaube ich, auch welche, wo unten tatsächlich mechanisch gegen so ein Ding außen dagegen geschlagen wurde, was dann irgendwie einen Funken gemacht hat oder so. Aber ich habe jetzt noch nichts gehört von ungewollter Entzündung und selbst wenn, dann passiert da eigentlich nicht wirklich was. Also dann leuchtet es dir mal kurz aus der Schublade. Also
ich habe noch nicht gehört, dass irgendjemandem die Dinger so in der Schublade ausgelöst werden.
Ich würde einfach versuchen, die vielleicht vor sehr starken mechanischen Einflüssen abzuschirmen und sie nicht unbedingt an die Steckdose anschließen und dann passiert da auch nichts. Dann fragt er, ob er sich Gedanken um die Synchronzeit an der die SLR machen soll. Ja, wie gesagt, das Timing von den Dingern ist ein bisschen anders. Du hast tatsächlich früher bei den Verschlüssen, die also so einen PC-Sync-Anschluss hatten, um Blitze auszulösen, hast du zwei Einstellungen für Elektronenblitz und Blitzbirne. Das waren also unterschiedliche Timings. Die Blitzbirne muss einfach früher gezündet werden, damit die dann noch rechtzeitig tut. Ich glaube, deine Spiegelreflex kann diese Blitzbirne nicht zuverlässig auslösen.
Ja, du könntest eine längere Belichtungszeit einstellen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du die überhaupt ausgelöst kriegst.
Wie gesagt, wenn es eine mechanische ist, dann kannst du die unten irgendwie, ich glaube, das ist so ein Schlagzünder unten, oder du kannst die an zwei Kontakten mit ein bisschen Spannung versorgen und dann geht die auch hoch. Halt doch mal eine Batterie dran und guck, was passiert. Ernst gemeint. Schau mal, was da unten dran ist. Wenn da zwei Kontakte sind, dann musst du die wahrscheinlich einfach nur ein bisschen mit Strom versorgen.
Also da die Dinger ja selbst keinen Strom drin haben, im Gegensatz jetzt zu alten Elektroblitzen, wird man da ja die Kamera zumindest nicht zerstören, wenn man sie draufgesteckt kriegt, wenn der Blitzshooter kompatibel ist. Dann kannst du es ausprobieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob da überhaupt irgendwas auslöst.
Und wenn das Ding Strom braucht, dann wird die Spiegelreflex das eigentlich auch nicht zünden können, weil die Spiegelreflex schickt auf die Leitung beim Blitzauslösen keine Elektrizität, sondern sie schließt einfach den Kontakt. Das heißt, man müsste da in Reihe noch eine Batterie schalten. Das ist ein schönes Experimentierprojekt.
Ja, also solange die nicht zündet, braucht er sich auch keine Gedanken um die Synchrozeit machen. Sollte das Ding zünden, einfach ein bisschen länger, also manueller Modus und lange belichten.
Genau. Dann fragt er, ob er sich Überlegungen zur Entsorgung anstellen muss. Nein, die kannst du einfach so in Müll werfen. Auch wenn die dann abgefeuert sind, passiert nichts. Da ist nichts Schlimmes drin. Nächste Frage, ob er Angst haben muss, reich zu werden, wenn er sie verkauft.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Nicht, du kriegst die heute noch gebraucht. Ich würde sagen, nee.
Also falls jemand von euch da draußen Bares für Rares kennt, dann könnte ich mal simulieren, wie das bei den Händlern aussehen würde, wenn ein Waldi sagt, also komm her, mein Junge, da gebe ich dir einen Fünfer, da ist der Prügel aber gut bezahlt. So oder so ähnlich wird das wohl kommen.
Ich meine, so Gebrauchtpreise kannst du dir ganz einfach mal auf eBay anschauen.
Tja. Oh, mein Mac kann nicht mit iCloud verbunden werden, weil ein Problem vorliegt. Na gut, kümmern wir uns später darum.
Und die letzte Frage, die Griso hat, ob er verzweifelt mangels Nachschub. Ich muss jetzt mal schauen.
Meinst du, wenn er einmal gezündet hat, dann will er immer mehr davon?
Jetzt ist meine Neugier geweckt. Blitzbirnen. Hallo?
Jetzt sucht er die Blitzbirnen.
Blitzbirnen. Ich suche jetzt hier mal nach Blitzbirnen. Osram, Flashcubes, je 4 Blitz in Originalverpackung, Blitzwürfel, Blitzbirnen, 4,44 €. Osram Flip Flash, Prismatic Blitz, Blitzbirnen, 7,99 €. Vakublitz, historische Packung, Osram Vakublitz, 99 €. Blitzbirnensammlung, Flip Flash, also so richtig reich werden kannst du nicht, aber Nachschub gibt's. Wenn auch schon gebraucht.
Na gut.
Revue Blitzlampen, 9 original verpackte Boxed Blitzbirnen neu, 10 €.
Da siehst du.
Also es sind keine antiken Raritäten. Noch
mit meinem Fünfer lag ich doch gut für so ein gebrauchtes Prügelchen. Genau.
So, der Mirko hat noch eine Frage auf dem Slack, HS-Fragenkanal reingeschoben. Er sagt, hey, ich nutze jetzt öfters Affinity Photo, habe auch kein Photoshop mehr. Manchmal finde ich so simple Funktionen nicht. Wie kann man beispielsweise ein Bild mit dem Crop-Tool drehen und das maximal größte Bild exportieren? Also drehen ist relativ einfach. Im Crop-Tool kannst du einfach, wenn du die Maus auf eine Ecke tust, dann kannst du das ja den Crop ja verändern. Wenn du ein bisschen außerhalb der Ecke die Maus bewegst, das ist zumindest hier beim Mac so, dann wird aus diesem Zeiger, der Mauszeiger wird dann so ein Drehzeiger, ne? Dann siehst du, dass du da drehen kannst. Also ich würde mich da einfach mal mit der Maus in der Ecke von dem Bild bewegen und dann und ich verstehe nicht ganz, was er meint mit dann das maximal größte Bild exportieren.
Na, wenn du es gedreht hast und du würdest jetzt einen Ausschnitt machen, dass du keine leeren Ecken hast, sondern dass du das Bild füllst.
Ach so, ob es da eine Funktion gibt, weiß ich nicht. Dafür kenne ich Affinity noch nicht gut genug.
Das ist ja das, was Lightroom automatisch macht, wenn du drehst, dass das Bild immer gefüllt bleibt. Das weiß ich jetzt nicht, ob das in Affinity da eine Funktion für hat. Keine Ahnung.
Also ich gehe von aus, dass es das kann, aber wie jetzt das genau geht.
Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das mit Photoshop mache, weil das habe ich noch nie gebraucht. Habe ich ja Lightroom dafür.
Gut.
Ja, das war's.
Wir haben jetzt die Inhalte der Sendung durch. Wir haben jetzt noch eine Aufgabe
zu erledigen. Eine Aufgabe aufzulösen. Was verlosen wir denn?
Ach du, ich habe ja noch so Kartenpäckchen. Ein Päckchen Karten.
Päckchen Karten?
Ein Päckchen Karten. So Fotokarten. So Better Picture Cards. Ach so, da haben wir doch diese Junior Aid bekommen.
Schreibe ich auf.
Mach mal.
Gibt es noch mal ein Kartenpäckchen? So. Ich habe hier 21 qualifizierte Bilderchen. Ich hole mir mal gerade eine Würfelunterlage. Das ist gut, dass du die auch hast. Dann fange ich diesmal an.
Mach mal.
33.
33. 0, ist das die 10? Nee, das ist die 1.
Die 1.
Die 1.
Ja, auch die kann man würfeln.
Hossa. Ja, das ist ja Würfel von 0 bis 100.
Ja.
Ja. Benutzer Michael hat... Sehr schön. Okay, was hat Michael gemacht? Er hat für die Aufgabe Candy hat er Zucker genommen und hat diesen Zucker inszeniert. Und zwar, er nennt das Zuckerberg übrigens. Er hat eine so einen kleinen Berg gemacht, so einen kleinen Stapel aus Würfelzuckern. Und damit das dann noch irgendwie so ein bisschen einen persönlichen Touch kriegt, hat er da ein kleines Männchen reingestellt. Das sieht aus, als ob das irgendwie so aus Büroklammer gemacht worden ist, also so ein Radmännchen, was dann von der Größe auch ganz gut passt und was so einen Würfelzucker gerade trägt. Und das Ganze noch auf eine, das Ganze ist ein Schwarz-Weiß-Bild und das hat er noch auf eine, ja, ich weiß nicht, diese Zuckerhaufen, den hat er auf eine, so eine Glasfläche wahrscheinlich gestellt. Also eine sehr reflektierende Fläche und damit macht das dann auch noch eine schöne Symmetrie. Finde ich ganz nett. Finde ich ganz cool.
Ja, ist toll umgesetzt. Auch Schwarz-Weiß gefällt mir hier schön, weil sind weiße Würfel, ist eine schwarze Klammer, weißer Untergrund. Also alles, was da jetzt wahrscheinlich an Farbe reflektieren würde, würde eher ablenken.
Ja, schön. Also Michael, du hast ein Päckchen Karten gewonnen. Melde dich doch mal und dann bekommst du das zugeschickt. Einfach mal an chris@happyshooting.de deine Adresse schreiben, dazu schreiben, Kartenpäckchen und dann schicke ich dir das.
Sehr schön.
Ja, was haben wir bei Candy noch alles?
Ich habe ein Bild von Markus gesehen. Das ist hier bei uns im Moment die Nummer 3. Mhm. Und da schreibt er, das sind Candy-Zuckerbäume. Da hat er quasi nach einer sehr, sehr frostigen Nebelnacht ist er rausgegangen und hat die kahlen Bäume fotografiert, wie sie so einen weißen Frostflaum tragen, der eben aussieht wie, ja, mit Puderzucker überzogen. Und die Aufnahme finde ich halt sehr, sehr spannend, weil die Bäume im Vordergrund schön hell sind. Das sind also so zwei Bäumchen, die als Paar das Subjekt darstellen.
Die sind mit Raureif überzogen.
Ach was, habe ich ja gerade gesagt.
Ach so.
Und die sind halt schön hell im Vordergrund. Dann hast du so den Mittelgrund, der hier auch fast als Hintergrund dient, nämlich die Baumreihe dahinter. Die ist aber nicht ganz so hell. Ich weiß jetzt nicht, ob er das über die Bearbeitung gemacht hat oder ob das Licht da tatsächlich so war. Und dann hast du halt den Himmel, der fast komplett ins Schwarze, in so ein ganz, ganz tiefes Blau absäuft. Wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt über die Bearbeitung entstanden ist oder ob das da so beleuchtet war, morgens Sonnenaufgang und das noch irgendwie in die Nacht rein fotografiert ist. Sieht jedenfalls sehr cool aus. Und ich kann förmlich die Kälte spüren, weil wir hatten hier so eine Wetterlage auch. Da habe ich auch direkt draußen ein paar Fotos gemacht, weil das sah wirklich so stark aus, wie dieser Frost sich da
gebildet hat. Da hilft es dann früh auf zu sein.
Ja, das ist... Also Markus, starkes Bild. Das wirkt richtig gut. Und jetzt bin ich gespannt, ob du noch eins hast, weil ich hätte nämlich noch eins, was ich unbedingt erwähnen möchte.
Also das 21. das letzte von Fred, das finde ich cool, das,
Supernova.
Das hat er gemacht. Er hat, Supernova heißt das. Er hat eine wie auch immer geartete Kugel, das nehme ich an, ist irgendeine Lolli oder ein Bonbon oder irgendwas mit Luftblasen drin in Rot genommen und hat da einfach irgendwie ein Licht dahinter getan. Blitz wahrscheinlich oder so. Und das sieht halt aus wie so eine Lavakugel, die innen ganz hell ist und nach außen immer röter, dunkler wird. Das ist schon irgendwie ganz, ganz cool so.
Das hat auch so eine gewisse Faszination, weil man kein Größenverhältnis hat. Ne? Man weiß gar nicht,
richtig,
ist das Handteller groß, ist das nur Finger groß, ist das noch viel
größer? Ich hätte möglicherweise mal versucht, da ist ja da unten drunter eine Tischfläche, die so ein bisschen reflektiert. Da hätte ich mal versucht, vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen, um dann noch mehr von der Reflektion auch drin zu haben. Das finde ich ganz cool, wie das unten reflektiert.
Sieht ganz gut aus. Schöne Farben auch, richtig schön.
Ja,
Bonbon, richtig kräftig.
Ist mir fast, also an manchen Ecken ein bisschen zu kräftig. Das Rot reißt ganz schön aus. Ja. Also der Rotkanal macht seinem Ruf wieder alle Ehre.
Wie früher bei Oma das alte Fernsehen immer.
Genau.
Muss bunt sein.
Also hat so ein bisschen was von Atomexplosion. Also Supernova passt dann ja auch wieder.
Absolut.
Also.
Ich habe noch eins, Chris, das Sponsors vorletzte. Das muss einfach erwähnt werden, finde ich.
Ich dachte zuerst, das wäre kaputt.
Ja, das ist von Martin und das nennt sich Kirschbonbon. Candy ist Singular, schreibt er. Und so sieht dieses Bild auch aus. Das ist minimalistisch vom Feinsten. Es ist ein quadratischer Schnitt, ein quadratisches weißes Bild.
Und ganz 95% Bildinhalt ist negativer Raum.
Wenn ihr durch euren Kamerasucher durchguckt und ihr habt so eine Spot-Belichtungsmessung auf dem mittleren Fokuspunkt, so groß wie dieser mittlere Fokuspunkt ist, ist hier der dunkelrote gefleckte Punkt in der Bildmitte von diesem Quadrat. Sieht also aus wie eine riesengroße japanische Flagge mit zu klein geratenen Punkt. Und diesen Minimalismus, den finde ich hier den Hammer. Martin, das schreit nach einem Projekt. Such dir noch andere Objekte und mach die genauso minimalistisch und mach mindestens 3 davon an die Wand. Das ist der Hammer. Ich mag sowas.
Bringt es aber nur, wenn es auch groß genug dann nachher wieder.
Das muss groß an die Wand
sein. Ja. Das kannst du klein, kannst du es knicken, weil dann siehst du
das ist halt
dann nur, fragst du dich, wo der Fleck herkommt.
Ja. Richtig. Nee, das braucht schon ein bisschen Format. Ja.
Sehr schön.
Aber tolle Ideen dabei gewesen. Also Hut ab an alle, die mitgemacht haben. Aktuelle Aufgabe läuft ja noch. Bis nächste Woche. Bin ich auch schon gespannt, was da noch so kommt. Zerlegen heißt die aktuelle Aufgabe. Gut.
So, jetzt möchte ich aber mal hören, was das für eine Kamera ist.
Von
das,
Andreas,
die Nähmaschine. Das hier?
Da breche ich mal ab. Das ist ja immer das Gleiche. Also, wit, klack. Der Andreas, was schreibt er uns denn an bei ein Geräuschrätsel? Jawohl, dabei handelt es sich um die Fuji X-Pro1.
Na super.
Das ist das Einschalten der Kamera, Ablegen des Objektivdeckels.
Ich fordere wieder mehr analoge Kameras hier.
Wer das übrigens jetzt gehört hat, ne, das ist der Objektivdeckel von einem Fujinon XF 18mm f2.0, hat man ganz klar rausgehört am letzten Pling. Dann das Fokussieren der Kamera, dieses Ritt. Und dann normale Bildfolgen, Serienmodus und so weiter, Ausschalten der Kamera. Ja, er sagt hier, Fujifilm X-Pro1 ist nach wie vor eine gute Kamera, die ich immer gern dabei habe. Aktuell höre ich eure Folgen rückwärts.
Oh Gott.
Für Fortgeschrittene. Bin zurzeit bei Folge 57. Vielleicht stoße ich ja später mal auf dieses Geräuschrätsel. Wünsche euch weiterhin viel Erfolg, viel Spaß mit dem Podcast. Gruß aus Hildesheim. Ja, das ist gar nicht so weit weg. Der Andreas. Super. Ja, wenn auch ihr tolle Geräuschrätsel habt, einfach aufnehmen, haben wir schon gesagt, und ab an info@happyshooting.de. Vielen Dank dafür.
Alles klar. Ja, wir sind durch. Wir sind sowas von durch.
Ja, was eine Monstersendung. Bist du
verrückt? Oh ja, es ist 20 Uhr pünktlich, wie immer. Ist doch gut. Könnt ihr noch ab der zweiten Tagesschau-Meldung einsteigen. Wir danken allen, die hinter den Kulissen mitgeholfen haben. Shownote, Hausmeister, Kanalarbeiter, Botbetreuer und so weiter. Und sind auch nächste Woche wieder live da. Da muss ich mal schauen. Am 24. wieder ab 18 Uhr auf happyshooting.de/live. Dann macht's gut.
Bis und dahin.
Tschüss. 3, 2,
1.
Happy Shooting.
Das Ende unsere
Verabschiedung vergessen. Was denn, Boris?
Hast du schon Happy Shooting gesagt?
Ja. Nee, ich habe 3-1 gesagt. Das hast du nicht gesagt, nee. Dann musste ich das...
Teamwork.
Teamwork. So ein bisschen ökonomisch.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.